Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pixelberg, dem einzigen Premium-Podcast, bei dem der Upload-Plan jede Woche wieder neu ausgewürfelt wird. Hallo Merlin.
Hallo. Ich habe jetzt fast gedacht, dass wir auch so tun könnten, als wenn wir einfach, als hätten wir einfach gar nicht mitbekommen, dass wir eine Woche zu spät sind, weißt du?
Ja, hätten wir machen können.
Ja, wir hätten einfach sagen können, hör, passt doch, und das gar nicht ansprechen können. Und dann hätte irgendjemand gesagt, ja, ihr hättet letzte Woche schon, dann hätten wir sagen können, was?
Ja,
echt?
Stimmt, technisch
verdammt
gesehen. Gut, technisch gesehen hast du recht, hätten wir wohl letzte Woche schon uploaden müssen für unseren 14-Tägigen.
Hätten wir machen können, aber jetzt
aber
ist
gut.
Zu spät.
Naja, auf jeden Fall ist es jetzt so, wie es ist. Wir haben wieder mal eine Woche verpennt. Es ist wirklich blöd irgendwie. Ich weiß nicht, warum wir das nicht hinkriegen.
Aber Leben
ist echt nervig. Aber ich glaube, mit dem 14-Tägigen kommen wir ab jetzt eigentlich gut hin, oder? Ja, es tut mir wirklich ein bisschen leid, dass wir unseren Schedule nicht einhalten und dann
aber
auch nicht wirklich kommunizieren können, ja auch, weil wir keine Plattform in dem Sinn jetzt für den Podcast haben,
ja,
und so weiter, ne?
Ja.
Aber ja.
Ja, aber wir hatten halt einfach auch viel zu tun.
Dafür ist es immer wieder eine schöne Überraschung, wenn dann doch wieder ein neuer Pixelwerk-Podcast im Feed
landet.
Das ist doch schön. Und ich habe vorletzte Woche quasi schon angekündigt, und ich hoffe, das ist für dich auch okay, oder ich denke, das ist für dich auch okay, dass jetzt, wo wir die Folgen 14-tägig machen, die durchaus ein bisschen länger sein dürfen. Nicht müssen, aber
ich war im Podcast dabei, ja.
Wirklich?
Ja,
ich dachte, ich habe das nur im Vorwort vom Podcast, das ich separat nochmal aufgenommen habe, gesagt.
Nee, du hast es, glaube ich, im
Ach so.
Podcast gesagt.
Na, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, genau. Ja, ich habe heute passenderweise auch jetzt, da wir jetzt schon lange keinen Podcast mehr gemacht haben, unendlich viele Themen, die ich gerne ansprechen würde. Unser Kater hat gemerkt, dass wir anfangen aufzunehmen.
Es ist wirklich so lustig. Es ist wirklich, wir haben gerade schon gesagt, wir haben hier den Tisch aufgebaut für einen Podcast. Oh Gott. Und alle Tiere, die wir haben, haben geschlafen. Und in dem Moment, wo wir hier anfangen, sind auf einmal alle wach und wollen kuscheln und spielen und
und den Tisch erkunden, weil der wurde immerhin jetzt einen Meter von der Wand weggeschoben. Das heißt, der ist wieder spannend und neu.
Ja.
Naja, genau. Aber wir kriegen das auch mit Katzen hin, auf den Tisch. Aber wundert euch nicht, wenn ihr die ganze Zeit so tap, 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 tap gehört.
Oh mein Gott, okay, ja.
Oder ähnliche Geräusche.
Das sind
oder
alles,
Schlimmeres.
Das sind alles die Katzen, die sich an die Mikrofone schmusen.
Der einzige Katzenpodcast im deutschsprachigen Raum. Von Katzen.
Ja.
Naja, ich habe auf jeden Fall ganz viele Themen.
Ja.
Und über die reden wir heute.
Ich absolut keine. Ich habe nur Lebensthemen.
Auch okay.
Ja.
Ich habe aber auf jeden Fall wirklich genug für 5 Podcasts. Ich weiß gar nicht, mit was wollen wir anfangen. Fangen wir an mit
damit, dass ich schon wieder krank war und immer noch so ein bisschen bin.
Immer noch und wieder am Kränkeln, ne?
Es ist einfach.
War zwar in 2 Tagen vorbei, aber
aber es hängt mir noch ein bisschen im Hals. Da möchte ich gerne mal an alle Zuschauer da draußen, weil ich habe im Prinzip so seit 2-3 Jahren wirklich das Problem, dass anscheinend mein Immunsystem komplett im Arsch ist. Ich weiß nicht, ich bin alle 4 Wochen bin ich krank. Zwischen nur so ein bisschen krank mit so leichten Schnupfen bis hin zu Grippe ist da immer irgendwie alles dabei. Aber meine Werte sind anscheinend gut laut Arzt. Also es liegt wohl an nichts. Wenn jemand eine Idee hat, was das sein könnte, dann schreibt mal in die Kommentare, falls ihr auch irgendwie ständig krank seid, woran es bei euch liegt, weil es seltsam ist.
Ich habe übrigens vor ein paar Tagen erst entdeckt, dass wir auf Spotify ganz viele tolle Kommentare haben, die ich bis jetzt noch gar nicht gesehen habe. Mir war irgendwie, ich kenne mich mit Spotify nicht wirklich aus, mir war nicht bewusst, dass Spotify auch eine Kommentarsektion hat, ähnlich wie YouTube eigentlich.
Mhm.
Und finde ich voll cool, dass wir da auch so viel Feedback und Rückmeldungen und so bekommen haben und Leute, die sich freuen auf den nächsten Podcast. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil ich da davor saß und mir dachte, jetzt sind wir schon wieder eine Woche im Verzug und haben jetzt eh schon auf 2-wöchig gestellt und wir kriegen das nicht hin. Und dann lese ich einen Kommentar von wegen, hey, es freut mich total, dass ihr jetzt wieder regelmäßig uploadet. Ich freue mich jede Woche, wenn ihr euer Podcast da ist. Und ich denke mir so, oh Gott, das ist so, wir sind so scheiße.
Ja, aber es ist auch schön, dass du im Prinzip sagst, dass wir bis jetzt die ganzen Spotify-Kommentare auch einfach alle nicht gesehen haben. Also,
ja, ich wusste das gar nicht, aber jetzt haben wir dann eine neue Plattform, die wir uns jeden, auf jeden Fall wöchentlich anschauen werden.
Nein.
Fuji, nein.
Ist wirklich, ist ja. Also was zum
Fick? Das ist wirklich, wenn wir einen Podcast aufnehmen, haben wir die ganze Zeit irgendwelche Geräusche, wo wir Fuji schimpfen müssen oder Katzen vom Mikrofon weghalten müssen. Das wirkt so, als wäre hier immer komplett Chaos mit 1000 Tieren, die überall sind. Aber in Wirklichkeit, normalerweise schlafen die jetzt einfach. Ja. Nur wenn wir hier sitzen zum Podcasten, dann ist hier Action. Immer. Es ist einfach wirklich so. Ja. Wir nehmen jetzt gerade auch noch unten in unserem Wohnzimmer auf, weil ich gerade dabei bin, oben mein Büro, mein Studio, wenn man so will. Studio klingt schon cooler als Büro, ne? Ja, dass ich das umbaue und da kommen ganz viel Möbel. Da war eine riesige Couch drin, die niemand benutzt hat, ne? Und so weiter und so fort. Das wird also jetzt doch, komplett umgeräumt.
Die wurde benutzt von den Tieren.
Ja, Fuji hat drauf gepinkelt mal.
Und gekackt.
Ja, das war so das Einzige.
Ja.
Naja, auf jeden Fall kommt das alles raus, wird alles umgestellt und dann kommt oben im Büro, im Studio ein eigener Podcast-Bereich und dann, glaube ich, fällt es auch leichter mit dem Aufnehmen. Naja.
Genau, ja. Das wird jetzt dieses Wochenende, also da wird zumindest die Couch entsorgt, neben ganz viel anderem Zeug. Ich glaube, das wird cool. Unser neues Aufnahme-Setup wird ganz cool werden.
Ich musste auf jeden Fall wahrscheinlich LED irgendwie an die Wände machen oder an die Decke, das glaube ich. Das ist immerhin so ein Gamer-Room da, ne?
Ja. Damit wir uns besser fühlen beim Aufnehmen vom Podcast.
Ich hätte schon gern, also jetzt
möchtest du das auch als Video aufnehmen, unser Podcast dann?
Nee, das will ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe mal eine Zeit lang, ich mache das immer noch in meinen wichtigen, großen Videos, sage ich jetzt mal, in meinen großen Lore-Videos. Aber ich hatte mal eine Zeit lang die Idee, dass ich mich auch bei so Faktenvideos und so kleineren Videos für Landsquid Bird Rider vor die Kamera setze, weil ich dachte, das ist dann weniger Arbeit in der Nachbearbeitung. Und technisch gesehen stimmt das auch. Ich setze mich vor die Kamera, ich spreche das ein, ich blende ein bisschen was ein. Ist viel weniger Arbeit, wie immer passende Szenen, passende Bilder zu allem zu suchen. Aber das Problem ist, ich habe nicht dran gedacht, dass ich mich auch irgendwie ein bisschen präsentabel vor die Kamera setzen muss. Und die Zeit, die man dann wieder braucht, um sich hübsch zu machen und sich was nicht in der Jogginghose und dem mit Lackflecken vom letzten Mal Heizung lackieren vollgepatzten T-Shirt irgendwie, weißt du, davor setzt, das braucht wieder so viel mehr Vorbereitungszeit, dass ich das dann doch wieder gelassen habe und das nur noch in den großen Lore-Videos mache, wo ich so kleine Einspieler habe, wo ich mich präsentiere selber.
Vor allem, weil du auch sehr, sehr penibel bist, was deine...
Das sagst du immer.
Es ist so, es ist so.
Dass ich so auf mein Äußeres achte, aber das stimmt überhaupt nicht.
Doch, das ist wirklich so.
Ich putze mir die Zähne morgens und das ist meine Morgenroutine. Ist es überhaupt nicht so, dass ich irgendwie großartig... Wenn man wirklich auf sein Äußeres achtet, dann hat man eine Hautroutine und was weiß ich was und Haare.
Ja, aber du magst es nicht, in Jogginghose einkaufen zu gehen. Genau. Also bitte.
Das finde ich relativ normal. Ich ziehe mich schon normal an, wenn ich das Haus verlasse. Wenn ich mit dem Hund Gassi gehe, dann ziehe ich mir auch Jogginghosen an, weil... Die werden dreckig und so weiter. Ne, das ist, ich glaube, das ist auch gesellschaftlich akzeptiert, wenn man es mit dem Hund rausgeht.
Also auch morgens, am Samstagmorgen um 7 in den Supermarkt zu gehen, um noch irgendwie Brot und Wodka einzukaufen oder so, da kann man auch eine Jogginghose anziehen, ist okay.
Ich meine, ich finde, es gibt Jogginghosen, die auch gar nicht schlecht aussehen, aber ich will mich gut fühlen und nicht assi fühlen, wenn ich aus dem Haus gehe.
Ich meine,
ehrlich gesagt, aber will ich mich auch daheim, also ich fühle mich auch daheim besser, wenn ich nicht komplett assi rumlaufe. Eigentlich. Ich mache es manchmal trotzdem, aus Gemütlichkeitsgründen. Aber das schon psychologisch macht das schon was, wenn man wirklich...
Ja, ich kann das in so weit nachvollziehen, weil ich ja auch Homeoffice arbeite tatsächlich und ich merke schon, dass es, warum auch immer, für mich einen ziemlichen Unterschied macht, ob ich mir morgens was anziehe oder ob ich im Schlafanzug praktisch vorm PC sitze. Das ist tatsächlich ein Unterschied. Ich bin erst mit dem BH bin ich im
Arbeitsmodus.
Im Arbeitsmodus, genau.
Ja, ist schon komisch. Das ist auch wie mit meinem Studio. Ich nenne das ab jetzt wirklich Studio, nicht Büro.
Ja.
Passt auch besser. Auf jeden Fall, wenn ich in meinem Studio, da arbeite ich wirklich nur. Das ist auch günstig fürs Finanzamt, weil da kann ich wirklich argumentieren, dass alle Anschaffungen fürs Studio wirklich fürs 100% fürs Studio sind und nicht privat genutzt werden.
Falls Finanzamt zuhört, genau. Natürlich wird auch alles, was eingereicht wird, ist jede Pflanze steht im Büro.
Ja, natürlich.
Ja.
Und ich kann da auch wirklich nicht privat sein, weil ich mich da unwohl fühle. Das ist mein Arbeitsplatz einfach. Da habe ich nichts verloren, wenn ich irgendwie privat was zocke. Das will ich gar nicht.
Ja.
Das ist schon, ja, genau. Aber ja, so deswegen, ist das manchmal.
Deswegen haben wir beide ja auch Büros praktisch. Genau. Also du hast ein Studio und ich habe ein Büro.
Genau.
Ja. Also mein Büro ist halt leider noch nicht fertig, deswegen ist
aber du brauchst es auch nicht mehr aktuell.
Naja, aber für das Psychologische halt schon,
ja,
wie gesagt.
Ja, verstehe ich.
Ja, mal gucken, aber mein Büro ist halt ja noch, muss noch eingeräumt werden.
Ja, alles muss oben noch eingeräumt werden.
Ich weiß schon.
Aber hey, aber auch das Renovieren, da haben wir auch ab und zu ein bisschen drüber geredet, Schreitipp voran. Mhm. Abgesehen vom Hausflur und einem Kellerraum haben wir tatsächlich nur noch ein kleines Zimmer, das noch renoviert werden muss. Und ansonsten fehlen halt in manchen Zimmern noch so ein bisschen Leisten, Türleisten und an den Wänden, so ne, Kleinigkeiten. Es ist schon noch einiges zu tun, aber es schreitet voran. Der Garten, den kriegen wir auch schön langsam in den Griff.
Oh ja, wir haben jetzt tatsächlich an dem Wochenende, wo kein Podcast kam, das Osterwochenende, das war tatsächlich Ostern. Ne?
Ja.
Direkt nach Ostern haben wir jetzt endlich fast komplett einen Zaun bekommen für unser Grundstück.
Was cool ist. Ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben, aber wir hatten ja quasi, wir haben einen relativ großen Garten, würde ich sagen. Jetzt nicht riesig, aber schon für so einen normalen Garten schon relativ groß.
Einmal komplett ums Haus rum im Prinzip.
Und wir hatten halt bei großen Bereichen keinen Zaun.
Zum Nachbarn hin.
Was uns erstmal grundsätzlich wurscht war, aber als wir uns dann den Fuji natürlich geholt haben in die Familie, da war das dann natürlich ein Thema, dass der geschützt ist. Also es ist ja auch
vor sich selbst.
Es ist ja auch wirklich so, nicht nur, dass der wegläuft, sondern es ist halt leider so, dass teurere Hunde, und ein Shiba Inu ist ein teurerer Hund, tatsächlich auch gezielt gescoutet und empführt werden, weil man mit denen Geld verdienen kann. Sowas gibt's halt. Ich sage jetzt nicht, dass das sehr wahrscheinlich und sehr häufig ist, aber es geht einem so durch den Kopf, dass sowas theoretisch passieren kann. Und dann will man halt schon auch irgendwie ein bisschen, naja, auf jeden Fall habe ich quasi so behelfsmäßig Zäune gebaut und einen Teil vom Garten abgegrenzt, damit der Hund sich da frei bewegen kann und nicht immer unter Beobachtung sein muss, 24 Stunden, wenn er draußen ist.
Also ich will nur ganz kurz dazu sagen, dass bei mir tatsächlich vor allem im Kopf drum ging, dass ich mir dachte, ich will nicht, dass der Hund im Garten vom Nachbarn die Blumen ausgräbt.
Ja, das sind auch realistischere Ängste. Ich bin da, ich habe immer gleich so Worst-Case-Szenarien im Kopf. Du bist da ein bisschen bodenständiger. Aber ja, das wäre auch blöd gewesen. Oder irgendwas frisst, das er nicht fressen soll oder sowas. Ne? Ist ja, oder auf die Straße rennt oder so. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall haben wir jetzt großteils einen richtigen Zaun ums Grundstück. Wir bauen quasi da selber nochmal an einer kurzen Passage selber einen Zaun, weil wir da ein Eingangstor haben wollen in den Garten und so weiter. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall, ja. Ist da viel passiert jetzt letzte Woche im Garten.
Es war auch einfach eine fucking Arbeit, ey.
Der Garten hat ja quasi jahrelang gewuchert, bevor wir hier eingezogen sind. Wir haben wirklich ganze Büsche jetzt irgendwie fast.
Es ist wirklich krass. Also man
halbe
muss sich,
Bäume.
Ja, man muss sich vorstellen, an den Grenzen zu den Nachbarn, gerade da, wo eben kein Zaun ist oder kein Zaun war, standen halt wirklich Gebüsche, die einfach schon, keine Ahnung, 30, 40 Jahre alt sein müssen. Da waren, und die standen halt wirklich auf der Grenze und sind dann immer schon so zum Nachbarn reingewuchert. Und wir haben mit den Nachbarn auch geredet, die haben immer gesagt, ja, die haben immer den Teil, der bei ihnen in den Garten rein wächst, praktisch immer so ein bisschen zurückgeschnitten. Aber natürlich nicht weiter irgendwie geschnitten. Und wir haben halt wirklich, wir haben riesige wir haben so einen Schneeball, also ich weiß nicht, wen von euch diese Pflanze was sagt. Das ist so ein Gebüsch, der ist riesig, also der ist bestimmt, wie hoch ist der? 4-5 Meter oder so?
Also das ist wirklich ein kleiner Baum.
Ja, das ist wirklich
nur, weil
ein kleiner
der aus
Baum,
mehreren Strängen besteht, würde man den eher als Busch oder sowas bezeichnen.
Ja, Gehölz halt.
Ja, genau.
Und da haben wir halt wirklich, also da hat da mussten wir mit der Kettensäge
was
ran.
Was voll cool ist. Ich habe ja seit meinem Geburtstag eine Kettensäge bekommen und jetzt haben wir die zum ersten Mal eingeweiht. Und das macht schon echt Spaß, mit der Kettensäge Sachen zu schneiden. Das könnte ich mir auch hauptberuflich vorstellen. Ich glaube, wenn das jetzt ja alles nicht mal klappt so mit Content Creator, dann schneide ich einfach, dann suche ich mir, es muss doch Berufe geben, wo man hauptsächlich mit der Kettensäge Sachen zerschneidet. Zombiejäger oder sowas.
Baumpfleger.
Ja, aber die machen ja auch langweilige Sachen, Baumpfleger.
Ja, du könntest so zum Iron Man gehen und die haben ja so ein Segment, wo sie mit Kettensägen. Ich weiß nicht, Iron Man ist vielleicht das Falsche, aber es gibt doch diese.
Ich weiß schon, so ein Wettbewerb mit Kettensägen, Jonglieren und so. Ich könnte einfach so ein Kettensägenkerl sein, weißt du, so freiberuflich. Den dann, so ein Landschaftsgärtner bestellt mich dann komme ich mit meiner Kettensäge und mache den Teil, den Landschaftsgärtner mit der Kettensäge machen. Und wenn irgendwo eine Rigipswand eingeschnitten, dann komme ich mit meiner, weißt du, so der Kettensägenkerl. Ich bin Kettensäger, hauptberuflich.
Ja, aber ich befürchte, dass halt trotzdem eine Kettensäge sich einfach anzuschaffen für einen Landschaftsgärtner billiger ist, als jemanden zu holen, der eine Kettensäge hat.
Ja, aber ist ja auch langweilig für mich. Insofern.
Naja, auf jeden Fall, es war sehr viel Arbeit. Also wir haben, glaube ich, 2-3 Tage wirklich den ganzen Tag einfach nur Büsche an den Grenzen rausgeschnitten.
Ja.
Und das liegt jetzt alles noch im Garten, auf mehreren Stapeln.
Transportieren dann nächste Woche.
Genau. Aber der Fuji findet es richtig geil.
Richtig cool. Der war komplett aus dem Häuschen, dass sein Garten quasi jetzt 3-mal so groß geworden ist.
Ja, das war schon sehr lustig, weil der ist, das erste Mal ist der wirklich nur so bis zu der Grenze, die er kannte. Und ist gar nicht weiter gelaufen und dann bin ich ein Stückchen über diese Grenze hinaus nach hinten in den Garten und habe ihn dann gerufen und dann hat er, glaube ich, erst geschnallt, dass er jetzt da auch hin kann und dann ist er komplett ausgerastet und ist durch den Garten gefetzt und ja.
Ja, war schon cool.
Ja, war cool.
Naja, wenn ihr zufällig einen Kettensäger braucht, dann schreibt es in die Kommentare. Ich habe dann eine neue Geschäftsidee. Aber ansonsten, Anfang des Monats, hast du vielleicht mitbekommen, war die große Switch 2 Nintendo Direct Reveal Präsentation.
Ich habe das nur mitbekommen, weil du mir das gesagt hast. Neben dem, dass du die vorbestellt hast und dass sie im Prinzip die Switch, also dass sie genauso ist wie die Switch, nur irgendwie schönere Grafik.
Genau, ich glaube, also sie ist größer und so weiter und hat ein paar neue fancy Funktionen. Ich glaube, die größte Innovation ist, dass man die Joy-Cons, die man ja schon immer abnehmen konnte, jetzt als Maus benutzen kann. Wenn man die so aufrecht auf eine gerade Oberfläche stellt, dann kann man die wie eine Maus halt einfach benutzen, was, glaube ich, für manche Spiele cool ist. Es gibt so ein paar Genres wie so Echtzeitstrategie, das hat mit Controller nie so wirklich gut funktioniert, finde ich. Und da, und ich kann mir vorstellen, auch First-Person-Shooter ist ja schon Maus und Tastatur eigentlich präferiert, kann ich mir gut vorstellen, dass so eine Maus und ein halber Controller da eigentlich eine sehr gute Lösung sind. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das dann tatsächlich spielt und wie das funktioniert. Aber ansonsten hat es einfach ein bisschen mehr Leistung, das Ding. Ich glaube, es ist vergleichbar mit einer Xbox Series S ungefähr, was ich für so ein Handheld eh schon super finde, muss ich sagen. Also mehr hätte ich auch nicht erwartet. Und ja, grundsätzlich, ja, das ist das.
Cool. Also, weiß nicht, ich bin Hardware interessiert mich, glaube ich, nicht so richtig. Also, keine Ahnung, ich bin auch, wenn ich Podcast höre, also ich höre ja, oder weiß nicht, wir beide hören ja privat auch andere Gaming-Podcasts, für die wir hier keine Werbung machen wollen. Ihr seid ja bei uns. Und wenn ich so Folgen über Hardware höre, schlafe ich halt so direkt ein.
Ja, das kann ich verstehen.
Ich weiß nicht, es ist so, das ist nicht meine Welt.
Ja, bei Auf ein Bier hören wir öfter.
Ja, genau.
Da habe ich dran gedacht. Macht ja einer
aber ich wollte
von
den Namen extra nicht nennen.
Aber warum denn nicht? Ist doch voll cool. Also,
ach, du
wenn
bist
wir
kein
Podcasts hören.
Du bist kein Geschäftsmann.
Guck mal, wir machen jetzt alle 14 Tage eine Folge, die vielleicht ein, zwei Stunden dauert. Da, weißt du, da ist nicht so viel Konkurrenz, also das kriegen die Leute unter in ihrem Schedule, wenn die den hören wollen. Weißt du, wie ich meine? Die sagen nicht, oh, diese eine Stunde, die alle 14 Tage kommt, kann ich mir jetzt nicht mehr anhören, weil jetzt höre ich den und den Podcast.
Okay, gut. Aber wenn ihr das schon macht, dann schreibt bei denen ins Forum, dass der Pixelwerk-Podcast viel cooler ist.
Auf jeden Fall, einer von denen macht sehr gerne auch so Hardware-Themen. Ja. Und ich finde, ich bin auch kein Hardware-Kerl. Nee, mich interessiert wirklich. Das auch also. Immer nicht. Letztendlich, weißt du, es ist ja auch so, oh, dass Gott. Ich mir denke, hey, guck mal, was Nintendo oh, irgendwie Gott, mit der sorry. Switch 1 Hardware da irgendwie auf dem Bildschirm gezaubert hat. Nur, insofern ist mir das scheißegal letztendlich.
Nur kurze Info, das war gerade die Katze, die komplett ja. über meinen...
Störgeräusche sind immer die Katze. Ja. Ist auch wirklich so. Ja, genau. Mir geht es grundsätzlich auch so. Ich war nur tatsächlich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, und auch ein bisschen verwundert darüber, dass Nintendo jetzt hier so einen sicheren Weg geht und einfach wirklich eine Switch 2 macht, die auch so heißt, die keine großen Innovationen hat, außer eben diesen Mauscontroller, was ich mir schon dann in der Praxis cool vorstellen kann, dass das bei manchen Spielen sehr viel Sinn macht. Ich glaube, Civilization 7 wird ein Starttitel oder kommt zumindest recht früh, das wird das zum Beispiel nutzen, das mhm. macht Sinn. Naja, genau, aber auf jeden Fall hätte ich von Nintendo tatsächlich irgendwie mehr erwartet an Innovation, an, weißt du, Nintendo hat eigentlich seit dem GameCube, das war so die letzte traditionelle Konsole, immer wieder das Rad komplett neu erfunden mit ihrem Zeug, das die so rausgebracht haben, im Handheld-Bereich genauso wie im Konsolenbereich. Und da muss ich sagen, fand ich es erstmal echt ein bisschen weird, dass Nintendo sagt, nö, okay, die Switch 1 war jetzt so erfolgreich, jetzt machen wir die Switch 2 und verändern. Never change a running system. Macht auch total Sinn, aber normalerweise ist das nicht der Nintendo-Weg. Das hat mich gewundert.
Ja, es tut mir leid, aber ich kann nur zur Hälfte zuhören, weil du sitzt, also ihr müsst euch vorstellen, der Sebi sitzt mir gegenüber und während er so erzählt, hat er unseren Kater im Arm, der die ganze Zeit irgendwie so mit den Krallen versucht, irgendwo hinzugehen und du versuchst, ihn abzuwehren und zu streicheln und irgendwie, das ist einfach lustig. Ja, aber ja, ich Innovation. Ja, Innovation, Entschuldigung, ich war abgelenkt. Ja, schlechte Jahre gehabt wahrscheinlich.
Ja, weiß ich gar nicht. Also
ich meine, so kreativ schlechte Jahre, vielleicht.
Also keine Ahnung, ne? Nintendo-Präsidenten wurden in der letzter Zeit öfter gewechselt und mit einem neuen Präsidenten geht natürlich auch eine neue Strategie ins Land. Ich kann mir vorstellen, dass Nintendo so eine Wii U vermeiden will unbedingt und deswegen jetzt erstmal einen vorsichtigen Weg fährt. Ehrlich gesagt ist das tatsächlich eine Herangehensweise, die ich mir schon lang gedacht habe, die für Nintendo sehr gut funktionieren würde, könnte. Wenn die weggehen würden so ein bisschen von diesem harten Launch von neuen Konsolen und eher so ein bisschen so einen Apple-Approach machen, dass die einfach ihre Hardware immer wieder updaten, immer wieder ein bisschen so Innovation, aber das Alte wird nicht gleich fallen gelassen, sondern man unterstützt das schon noch weiterhin, wie sie es ja jetzt auch mit der Switch 1 machen. Und ich kann mir so vorstellen, dass das wirklich gut funktionieren könnte. Ich glaube, das ist wirklich gar kein blöder Weg. Es hat mich nur gewundert, dass das ausgerechnet Nintendo jetzt eben auch macht und da den sicheren Weg geht.
Vielleicht wollten sie auch einfach nicht neben der Preiserhöhung für Spiele dann auch noch eine komplett neue Spielmechanik.
Das kann sein.
Spielmechanik ist falsch, aber du weißt schon, eine komplett neue Konsolenmechanik ja, ja. einführen.
Das weil, ist ein
weil
guter
eine
Punkt.
Neue Konsolenmechanik und dann Spiele, die irgendwie 20 Euro mehr kosten, wäre vielleicht zu viel gewesen. Weiß ich nicht.
Das ist ein guter Punkt. Vielleicht ist die große Nintendo-Innovation in dieser Generation, dass es so viel teurer wird. Ich muss sagen, der Preis für die Switch 2 selbst hat mich persönlich ehrlich gesagt nicht gewundert. 450 Euro, glaube ich, kostet das Standardmodell. War irgendwie, glaube ich, vorhersehbar, beziehungsweise kommt mir das auch wie ein relativ vernünftiger Preis vor. Wenn man sich da mal so Steam Deck anguckt, dann ist das auch nicht günstiger. Und das kann ich zumindest verstehen, gerade wenn man sich auch anguckt, dass die PlayStation 5 ja jetzt während ihres Lebenszyklus zweimal teurer wurde, statt günstiger, wie es normalerweise ist.
Das ist echt wow.
Ja, ist halt einfach Inflation und alles. Aber das schockiert mich nicht. Was mich aber wirklich ein bisschen schockiert hat, sind die Preise für die Spiele. Weil dass die ihr Mario Kart als Starttitel, wenn man das allein kaufen will, als physische Kopie im Laden für 90 Euro verkaufen, das ist halt echt krass. Nintendo war ja schon immer mit den Preisen relativ Ja, ich würde nicht sagen, dass die jetzt
konstant.
Ja, genau. Ich würde nicht sagen, dass die teuer waren, aber die haben quasi gesagt, okay, das ist ein großes Hauptspiel, 60 Euro und daran ändert sich auch nichts. In zwei Jahren kriegt ihr mal einen 10% Rabatt für eine begrenzte Zeit oder sowas, weißt du? Aber ja, aber dass die jetzt auf von 60 auf 90 hochschießen, das ist heftig.
Naja, sie sind halt, also jetzt sind die Schotten halt offen, oder? Es haben da jetzt schon... Haben jetzt nicht andere auch schon direkt nachgezogen und gesagt, ja, wir sind jetzt auch teurer?
Also im Endeffekt sieht es im Grunde so aus, es gab ja in den letzten Jahren schon so diese heimliche Stealth-Verteuerung, ne? In meinem Kopf kosten Spiele einfach immer noch 60 Euro. Das ist so der Höchstpreis. In Wirklichkeit ist das ja mittlerweile auf PC sogar schon auf 70 Euro und auf Konsolen sogar teilweise 80 Euro für ein neues Spiel. Und dann gibt es halt natürlich immer die... Hier darfst du 3 Tage vorher spielen, Edition, und da gibt es noch irgendwelche Bonis, Einhalte und sowas. Im Grunde waren Spiele schon so heimlich auf 100 Euro im Grunde oder sogar mehr. Und nach 3-4 Tagen hattest du dann einen starken Rabatt. So wurden ja viele Spiele mittlerweile schon vermarktet, ne, mit diesem Early Access, bla bla. Was halt in Wirklichkeit einfach ein vorgezogener Release zum erhöhten Preis ist. Aber Nintendo hat jetzt da quasi einfach nur im Grunde so diese ganzen Schall- und Rauchsachen weggelassen und gesagt, nö, unsere Spiele kosten jetzt einfach im Laden 90, digital 80 und fertig. Nix mit irgendwelchen Special Editions und hier und da und vorzeitiger Release und zack, das ist jetzt der Preis. Und da haben tatsächlich viele Entwickler, weiß ich, in der Branche, hat man da drauf gehofft, dass da jemand den ersten Schritt macht. Viele haben anscheinend gehofft, dass das neue GTA mit $100 quasi den Preis stark erhöht, damit man dann wenigstens so auf 90 nachrücken kann. Aber jetzt kommt Nintendo und macht das einfach schon vorweg. Und da ist, also das muss man jetzt erstmal beobachten. Ich habe das Gefühl, dass jetzt schon alle anderen sagen, ja, so ein 10er können wir jetzt schon auch mal drauflegen und dann schauen wir mal, wie es läuft.
Ja, ja.
Ja, muss man mal schauen. Ich habe da jetzt tatsächlich die Preise nicht so genau beobachtet oder im Überblick, aber mir ist aufgefallen, irgendein neues Spiel, das jetzt demnächst erscheint, habe ich gesehen auf Steam, für entweder 70 oder 80 Euro die Standard Edition und so weiter, habe ich mir gedacht, das ist aber auch für PC ein ordentlicher Preis für so ein Haupt-AAA-Spiel.
Es ist ja wirklich komisch, weil gerade wenn man so über Preise für Spiele redet, das ist für mich so ein abstraktes Thema irgendwie geworden, weil einerseits gibt es den Game Pass, was ja im Prinzip ein Streaming-Angebot, sage ich jetzt mal, ja, im Prinzip ist, mit einem Festpreis, wo die Spiele nichts mehr kosten. Es gibt auf PC über Steam unglaublich viele Rabattsachen. Also für mich ist ein Preis für ein Spiel sowieso was so fluktuiert, dass es eigentlich, weißt du, also für mich ist so... Es gibt für mich nicht diesen festen Spielepreis, an den sich das für mich orientiert. Für mich ist so, egal was ein Spiel ist, wie groß es ist, wie klein es ist oder so, liegt der Preis immer zwischen 85 Euro irgendwo.
Ja, ja, das stimmt wirklich. Das ist auch wirklich ein interessantes Thema, weil dadurch, dass ja auch im Grunde so ein Spiel, also wenn man die jetzt im Shop kauft, wie sie auf Steam am PC normal ist und wie sie auf Konsole immer mehr wird, ist das ja ein rein virtuelles Produkt. Es gibt ja in dem Sinn jetzt keine Herstellungskosten, ne? Man druckt ja nichts mehr, presst ja nichts mehr auf CD und so weiter.
Naja, schon noch, aber das ist halt auch so was ganz Seltsames.
Ich sage ja, also ich glaube, digital ist mittlerweile, wenn man PC mit einrechnet, schon der normalere Weg geworden, wie man seine Spiele kauft. Und deswegen ist es auch wirklich so, dass so ein Preis für ein Spiel halt einfach echt keinen echten Richtwert mehr hat irgendwie, ne? Im AAA-Bereich starten Spiele in so einem Spektrum von, ich würde sagen, 50 bis 100 Euro oder sogar 120 oder sowas. Das ist so der Bereich irgendwie. Aber ab dann kann alles passieren. Manche Spiele, wenn sie nicht so gut laufen, werden schon nach einem Monat dann plötzlich mit 90% Rabatt verscherbelt oder sowas.
Ja.
Dann kommt wieder irgend so ein Vampire Survivor Indie-Spiel, das irgendwie 2 Euro kostet und 500 Stunden Gameplay liefert. Und
weißt du, es ist alles so.
Gerade im Steam-Shop ist das wirklich so, dass du halt einfach... Ja, genau. Preis ist sehr relativ im Videospielbereich.
Aber das ist, glaube ich, einfach dem geschuldet, genau, dass es halt einfach eine digitale Ware geworden ist. Das ist ja genau das Gleiche mit Musik, mit Filmen, mit Serien. Seitdem, also ich meine, wer kauft also ich denke mal, fast niemand kauft mehr eine reale CD oder eine reale Blu-ray oder irgendwie
selten,
so.
Ja,
das
glaube ich auch.
Das ist, glaube ich, wirklich sehr selten geworden. Das meiste ist jetzt digital und du hast halt einfach nichts Physisches mehr, wenn du es digital machst. Und damit, glaube ich, ist bei vielen auch eben dieser feste Wert irgendwie verloren gegangen, so im Kopf halt einfach.
Ist ja eh klar.
Weil ich meine, mit Streaming ist ja sowieso, ne? Das ist, das, also ich glaube, das gibt es halt einfach nicht mehr so. Ich glaube, das Einzige, was noch funktioniert, sind Bücher, aber auch nur wegen der deutschen Buchpreisbindung. Dass da kein großart, also ich weiß nicht, ich bin da im digitalen Bookreader-Game nicht drin. So, ich hab keinen Bookreader. Ich weiß gar nicht, wie die heißen eigentlich.
Kindle gibt's.
Ja, aber haben die einen Namen?
Das ist eine Marke auch wieder, ne? Weiß ich auch nicht. Da kenne ich mich auch nicht aus.
Ich sage jetzt einfach Bookreader. Also ich bin da nicht so drin, deswegen weiß ich es nicht, aber ich gehe stark davon aus, dass sich da die Preise eben wegen der Buchpreisbindung, dass die nicht billiger geworden sind. Also ich denke mal, das hat sich ziemlich gehalten, aber alles andere ist ja, also da ist der Preis ja wirklich was sehr Variables geworden, sage ich jetzt mal.
Ja, so ein Spiel, sagen wir mal, das kostet jetzt meinetwegen 1 Million in der Herstellung, irgend so ein Spiel, ne? Keine Ahnung, weil du hast halt ein paar Lizenzkosten von ein paar Programmen, du hast Gehalt, das du zahlst, bla bla bla, und dann hast du aber quasi natürlich fürs Ausliefern dieser Ware keinen Preis mehr. Eine Kettensäge kostet in der Herstellung 30 Euro oder so. Das heißt, wenn du die unter 30 Euro verkaufst, machst du Verlust. Theoretisch kannst du dein digitales Spiel auf Steam für 99 Cent verkaufen und du machst 99 Cent Gewinn. Oder weiß ich nicht, Steam nimmt sich vielleicht noch 10%. Ich kenne mich nicht aus, wie es genau ist. Aber du hast halt wirklich reine Einnahmen, weil du eben abgesehen von dieser ursprünglichen Produktion, du hast halt eine Ware, die du unendlich oft vervielfältigen kannst, theoretisch.
Ja, du hast halt Lizenzen.
Ja, ja, schon, aber du hast
ja... Ja, du verkaufst halt Lizenzen.
Genau, du verkaufst Lizenzen. Und insofern kannst du dann letztendlich am Ende des Lebenszyklus, wenn du merkst, niemand interessiert sich mehr, kannst du es halt einfach nochmal für einen Fünfer raushauen, dein Produkt. Weil dann kommen nochmal ein paar Hunderttausend zusammen, so, weißt du?
Ja.
Und das ist halt so die Besonderheit von so digitalen Waren. Das hast du halt normalerweise nicht. Und das macht den Preis eben auch so stark schwanken und so stark variabel.
Ja, also ich bin wirklich kein Finanz, also gar nicht, gar nicht, gar Finanz.
Ja, niemand hier ist das. Das
niemand.
Ist das Problem.
Also, ja, tatsächlich. Aber es würde mich schon so ein bisschen interessieren, was das tatsächlich letztlich bedeutet und wo da die Gefahr ist. Weil wenn du, das ist ja schon, wie du sagst, bei einem physischen Objekt wie einer Kettensäge, da kannst du halt gut plus, minus gegenrechnen und so weiter, wie viel du jetzt machen musst. Aber bei diesen digitalen Waren, ob das jetzt Spiele sind oder ob das irgendwelche anderen Entertainment-Sachen, Musik, Filme und so weiter ist, mich würde es wirklich interessieren, wie da inzwischen, weißt du, so wirtschaftlich gerechnet wird, um zu sagen, okay, so und so müssen wir das handhaben, damit wir den Preis, also die Kosten wieder reinholen. Also ich glaube, das ist wirklich sehr kompliziert geworden inzwischen.
Es ist halt da auch so, es kommt einem zumindest in der Außenperspektive so wahllos vor.
Ja,
ne?
Es ist wahllos, ja.
Weil zum Beispiel das neue Dragon Age fällt mir da als Beispiel ein, das hat sich, glaube ich, so 2 Millionen Mal verkauft im ersten Monat. Pi mal Daumen, 2 Millionen Mal. Das ist eigentlich eine sehr stabile Verkaufszahl. Das ist eigentlich wirklich ordentlich. Aber EA hat gesagt, na ja, guck mal, Baldur's Gate, das ist so in der gleichen Kategorie jetzt wie unser Produkt, hat sich in der gleichen Zeit halt 6 Millionen Mal verkauft oder was weiß ich was. Eine fiktive Zahl, aber so ungefähr wird stimmen. Somit ist das ein totaler Flop. Und wahrscheinlich haben die im Vorfeld schon damit gerechnet, dass das wahrscheinlich so besser laufen wird und deswegen mehr Geld auch in Marketing oder so gesteckt. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist das für die ein Verlust, obwohl das jetzt für ein anderes Spiel von einem anderen Studio ein Riesenerfolg wäre mit 1 bis 2 Millionen Verkäufen. Das sind Million-Seller, das ist der Hammer, theoretisch. Mhm. Aber kommt immer auf die Erwartung auch an. Oder
ja,
so.
Und vor allem ist halt die Frage, so was sagen denn Verkaufspreise überhaupt noch aus? Also gut, das ist jetzt ein älteres Spiel, aber wie oft, ich hab ein paar Persona-Spiele auf meiner Wishlist bei Steam. Und wie oft das fluktuiert, also das Spiel kostet, glaube ich, 60 Euro oder so, wenn man es zum Vollpreis kaufen würde auf Steam. Aber die haben immer wieder mal Sales, wo das dann für die Hälfte oder 60% Rabatt oder keine Ahnung. Also das fluktuiert wirklich irgendwo zwischen Link, nein, Entschuldigung, das fluktuiert halt irgendwo zwischen 15 und 60 Euro. Und dann ist halt die Frage, was heißt denn dann, das hat sich so und so viel mal verkauft? Für welchen Preis hat es sich denn das verkauft? Stimmt. Also, ne,
das und jetzt mit dem Game Pass schon. Ist das natürlich, ne, mit so Abo-Modellen ist das natürlich noch ganz viel schwerer, was anderes. Ja, wie soll man jetzt den Erfolg von so einem Indiana Jones bewerten, wo Microsoft sagt, oder auch von Avowed, wo Microsoft sagt und wo die Studios sagen, die sind sehr zufrieden mit dem Erfolg.
Ja.
Und das wurde so und so viel Millionen Mal gespielt. Ja gut, aber ist egal, wenn ich das im Game Pass habe, dann ist halt die Hürde sehr viel kleiner, dass ich das mal runterlade und mal spiele.
Ja.
Aber wo dann tatsächlich, vielleicht rechnet man dann den Neukunden für den Game Pass oder sowas, weißt du?
Ja, aber es ist schon seltsam. Also ich meine, ich gehe mal davon aus, dass sich diese, also Streaming-Modell ja sowieso im Prinzip so ist, dass das wahrscheinlich, also ich habe keine Ahnung, wie gesagt, aber ich kann mir vorstellen, dass so ist, dass das Studio sagt, hier unser Spiel, das dürft ihr in euer Game Pass geben für, was weiß ich, 2 Monate und dafür kriegen die im Vorhinein schon Geld. Mhm. Ne? Also ich meine, da steht der Preis ja dann vorher schon fest und dann ist ja scheißegal, wie oft das gespielt wird oder nicht. Also es ist schwierig, es ist, glaube ich, schwierig in diesem Bereich und wir sind bei Weitem nicht qualifiziert genug, da überhaupt nur was
nee, so
zu
richtig
sagen.
In die Finanzen
wir
und so
reden
brauchen
jetzt
wir
einfach
gar nicht
mal reingehen. Einfach so.
Aber ja, genau, das ist natürlich alles, aber da wird jede Firma ihre
ja, du,
Modelle
ist,
haben,
also,
wie die den Erfolg von dem Spiel dann bewerten
ich,
und so weiter,
bin im,
je nachdem, wie es vermarktet wird
also,
oder verkauft.
Wenn es um Finanzen geht, dann bin ich im Grundschulniveau stehen geblieben. Hm. Plus, minus, mal und durch. Also multiplizieren und dividieren und mehr kann ich nicht.
Naja, in meinem Kopf kosten
Warum
Spiele.
Warum lachst du so?
Schon okay. In meinem Kopf kosten Spiele einfach 120 Mark. Immer schon. Und das hat sich in 60 Euro umgerechnet. Immer schon. Das ist auch okay. Und für mich ist der faire Preis für ein neues, großes AAA-Spiel immer noch 60 Euro. Und ich glaube, das wird sich in meinem Leben auch nicht mehr ändern.
Und
alles andere ist teurer einfach, ist zu teuer.
Ja.
Und genau, ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass 90 Euro der neue Standard wird oder sogar mehr mit der Zeit. Und das ist jetzt, glaube ich, einfach so. Für mich wird der Standardpreis immer 60 Euro bleiben und alles, was drüber geht, ist für mich zu teuer. Und ich merke das tatsächlich auch sehr in meinem Konsumverhalten. Ich meine, jetzt natürlich, seit ich Content Creator bin, kriege ich natürlich auch viele Keys und kann die anfragen und so weiter und so fort. Das ist eine Sache. Aber manchmal kaufe ich mir dann halt auch Spiele und ich kaufe die tatsächlich, wenn die teurer als 60 Euro sind, nicht mehr zum Vollpreis. Ich warte immer, bis die reduziert sind. Oh, das muss schon ein Spiel sein und das passiert einmal alle 2-3 Jahre, wo ich mich wirklich sehr drauf freue, dass ich sage, ja komm, da gebe ich jetzt auch mal 70-80 Euro aus.
Und wie ein neues EDF.
Neues Earth Defense Force würde ich auch mehr dafür zahlen, ja, aber die kosten, glaube ich, weiterhin so wenig. Aber jetzt das neue Mario Kart, hätte ich das wirklich für 90 Euro kaufen müssen? Boah, scheiße. Und ich bin ein riesen Mario Kart Fan, aber das ist schon heftig. Ich habe jetzt das eben vorbestellt mit der Switch im Bundle, dann kostet es so gesehen quasi 50 Euro, glaube ich, oder 60. Auf jeden Fall einen Preis, wo ich sage, das ist okay. Aber bei dem neuen Donkey Kong zum Beispiel, ja, da muss ich mal gucken, ob ich mir das wirklich zum Release kaufen soll, das ja auch angekündigt wurde, neues 3D-Donkey Kong. Das erste seit den Nintendo 64-Zeiten, was schon cool ist, aber ja.
Ja, ich bin nur froh, dass mir tatsächlich, ich bin nicht so investiert in diese ganzen Nintendo-Lizenzen zum Glück. Also mich tangiert das zum Glück nicht so stark.
Ich habe tatsächlich, weil, das habe ich mir auch gedacht, für mich als alten Nintendo-Fan gibt es ein paar Spiele, aber tatsächlich auch nur ein paar, die bis jetzt angekündigt wurden, die interessant für mich wären. Aber für dich macht eine Switch 2 aktuell tatsächlich nicht wirklich Sinn. Und ich habe hier mal.
Ich glaube, für mich macht die grundsätzlich einfach keinen Sinn.
Also ich habe mir gedacht, weiß ich nicht, so ein neues Fire Emblem, wenn es denn gut wird, könnte ja, was für dich aber, sein zum Beispiel.
Aber das
oder
sind
so.
Alles Spiele, wo ich mir denke, dann nehme ich halt deine Switch.
Ja, das stimmt.
Das ist halt.
Das stimmt.
Also ich glaube, es gibt, glaube ich, keine großartige Nintendo-Marke, wo ich sage, die ist so, da freue ich mich so krass drauf, dass es sich lohnt.
Ja, ich habe tatsächlich mal so die Liste mit allen Spielen, die rauskommen, aufgemacht. Und ich muss auch sagen, wenn man sowieso einen PC oder andere Konsolen hat, dann gibt es softwaretechnisch wenige Gründe, sich eine Switch 2 zu holen. Weil was halt jetzt sehr viel kommt, und das ist ja eigentlich schon auch cool, dadurch, dass jetzt die Hardware sehr viel stärker ist, kommen all die großen Spiele, die in den letzten Jahren nicht für die Switch erschienen sind, weil die einfach von der Leistung her nicht stark genug waren. Da kommt das neue Civilization, da kommt Cyberpunk, da kommt Borderlands 4 und was haben wir denn noch? Elden Ring natürlich, Final Fantasy 7 Remake, das ganze Zeug. Hogwarts Legacy. Aber das sind halt alles Sachen, wenn man irgendwie auch andere Konsolen oder einen PC besitzt, ist das halt jetzt wirklich kein Kaufgrund für eine neue Hardware.
Und das sind halt schon echt alte Spiele teilweise. Also für mich würde das immer noch gehen, weil ich habe die alle nicht gespielt, weil ich einfach irgendwie mal ein paar Jahre oder Jahrzehnte frei bräuchte, um alles spielen zu können, was ich gerne noch spielen würde. Aber ich glaube, so für andere Menschen sind das halt wirklich schon alte Spiele. Die haben die dann schon gespielt halt, ne?
Genau. Ansonsten bringt Nintendo ein paar Upgrades für Switch-Spiele, die dann auf der Switch 2 besser aussehen, besser laufen und ein paar neue kleine Funktionen haben. Die beiden Zelda-Teile sind da zum Beispiel betroffen. Und was so richtige Inhouse-Spiele angeht, das ist jetzt für mich natürlich zum Beispiel schon interessant und für andere Nintendo-Fans. Aber ich glaube, wenn man kein Nintendo-Fan ist, gibt es da wirklich nicht wirklich einen Grund, dass man sich da rein sich das mal anguckt. Weil es kommt eben ein neues Mario Kart. Das finde ich auch interessant. Bleiben wir mal kurz bei dem Mario Kart. Da will ich nämlich kurz drüber reden, weil auch Mario Kart war so ein Spiel, das immer sehr durch Innovation geglänzt hat und wo eigentlich jeder Teil wieder irgendwie eine neue Idee hatte und die haben tatsächlich auch so das Renngenre stark inspiriert und so weiter und so fort. Das ist alles cool. Und jetzt kommt das neue Mario Kart und das hat tatsächlich wieder sehr viele neue Funktionen, aber die sind alle geklaut. Da ist keine einzige originelle Idee drin. Ohne Scheiß. Das hat mich wirklich ein bisschen gewundert. Ich habe Bock drauf. Aber was jetzt neu ist, dass man an den Wänden und an der Decke fährt und dann davon abspringen auf andere Plattformen kann. Genauso wie in Rocket Racing, auf das zu Fortnite gehört. Dann gibt es die Sache, dass man an Rails grinden kann. Genauso wie in dem Disney-Rennspiel. Wie heißt es? Speedstorm. Disney Speedstorm. Genau okay. Die Mechanik aus Disney Speedstorm.
Ich hab die alle nicht gespielt.
Dann gibt es die Möglichkeit, dass man Kostüme sammelt und wechselt. Genauso wie in Mario Kart fürs Tablet. Mario Kart Tour. Mhm. Und was war noch? Ach so, und Open World mit Quests und so weiter und so fort. Genauso wie in Forza Motorsport. Horizon. Forza Horizon heißen die. Auf jeden Fall alles Elemente, die kennt man aus anderen Rennspielen, aus anderen Fun-Racing-Spielen quasi. Und nichts davon ist wirklich originell.
Aber kann man bei einem Rennspiel noch originell sein? ich weiß nicht, ich bin da echt nicht drin in dem Rennspiel-Game, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, es ist halt Gas geben, bremsen,
naja.
Sliden.
Na gut, okay. Auf jeden Fall.
Ich bin, glaube ich, nicht die richtige Ansprechpartnerin vielleicht dafür.
Auf jeden Fall.
Ich bin einfach nicht so drin in dem.
Wird das neue Mario Kart bestimmt cool, aber eine große Entwicklung macht es jetzt nicht durch, so im Fundraiser-Bereich. Es fühlt sich so ein bisschen an, als würde jetzt eher so ein bisschen nachgerüstet werden, was versäumt wurde die letzten Jahrzehnte, so ein bisschen. Naja, gut. Aber gut, genau, das kommt eben, dann kommt ein Donkey Kong-Spiel, Donkey Kong Bonanza. Das glaube ich, der Name ist super lustig, ich finde auch. Ich verstehe.
Das ist blöd.
Ich musste auch, als ich das gesehen habe, echt lachen, dass das Bananza heißt. Ich finde das einfach echt ein lustiger Begriff. Auf jeden Fall Donkey Kong Bananza wird ein Spiel, das quasi so das neue Mario ist. Also nur eben mit Donkey Kong. Das wird so der große neue Nintendo-Plattformer. Das finde ich interessant, dass die sich dafür entschieden haben, Donkey Kong da die Bühne zu überlassen und kein neues Mario zu machen. So ein Mario, wie hieß das letzte World auch? Nee, Mario
Odyssey.
Odyssey, Mario Odyssey 2. Hätte ich tatsächlich eher erwartet. Aber gut, genau, das wird anscheinend jetzt ein Donkey Kong-Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass durch den Mario-Film Donkey Kong ein aktuellerer und beliebterer Charakter geworden ist und dass man das deswegen macht.
Aha.
Aber das gab es bisher, glaube ich, auch in der Nintendo-Geschichte nur einmal bis jetzt, dass Luigi bei Luigi's Mansion auf dem GameCube so die Bühne für den großen ersten Nintendo-Titel überlassen wurde. Und das ist ja nicht so gut gelaufen. Aber gut. Also Luigi's Mansion ist ein super gutes Spiel, aber der GameCube war halt nicht gerade die erfolgreichste Nintendo-Konsole. Aber ja. Ja, genau. Und dann haben sie eben noch angekündigt für das fortlaufende Jahr Metroid Prime 4, das aber auch für die Switch 1 noch erscheinen wird. Und was ich ein bisschen lustig finde, es kommt ein neues Hyrule Warriors. Das ist quasi so ein Crossover, wo Nintendo so die Zelda-Lizenz abgibt an Temco? Ich weiß nicht mehr genau, schaue ich gleich nach.
Ich kenne nur Temu.
Nee, die so diese
oh Gott.
Ganz viele...
Ja, diese
Musu-Spiele machen, ja, so genau. Massenschlachtspiele. Und das wird jetzt der dritte Teil der Hyrule Warriors-Reihe, der quasi so Massenschlachten mit Zelda-Charakteren
auch
macht.
Auch ein bisschen nischig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Koei Tecmo.
Tecmo.
Genau. Okay. Heißen die. Auf jeden Fall, was ich lustig finde, ist, als ich die Liste so durchgegangen bin, dachte ich mir so, von wem wird das neue Hyrule Warriors gemacht? Von AAA Games Studio? Was? Und tatsächlich gehört quasi zu dem Träger Tecmo, gehört unter anderem das AAA Games Studio. Sehr kreativer Name. Aber die Studios haben also diese Entwicklungsteams innerhalb von einem Publisher haben oft so lustige Namen. Ich glaube, bei Capcom heißt irgendwie deren großes Hauptstudio auch irgendwie Division One oder sowas in der Art. Also alles irgendwie so ein bisschen. Ja. Aber AAA Game Studio ist schon sehr lustig, finde ich, für so ein hausinternes Ding. Aber ja, das sind so die großen Nintendo-Dinger, ne?
Ja, also ich muss echt sagen, jedes Mal, wenn wir über sowas sprechen, merke ich wieder, dass einfach Nintendo interessiert. Also hat nichts.
Fire Emblem. Zumindest ja, Three Houses war wirklich gut. Das danach kam, war leider scheiße.
Aber ich glaube, also damals mochte ich das, aber so in Retrospektive, wenn ich jetzt so mit ein bisschen Abstand da drauf gucke, ist es schlechter geworden, tatsächlich für mich. Und das wäre jetzt auch tatsächlich nichts, also wenn jetzt ein neues Three Houses 2 angekündigt, nee, 3 inzwischen, keine Ahnung, ich glaube, das wäre nix. Du hast doch gesagt, es gab einen Nachfolger.
Ja, aber nicht, also Fire Emblem ist ähnlich wie Final Fantasy und spielt meistens in anderen Universen. Ja. Es gab einen Nachfolger von Fire Emblem, aber das ist kein Three Houses Nachfolger in dem Sinne.
Okay, also dann Three Houses 2 oder
genau.
So. Das wäre trotzdem, glaube ich, nix, wo ich sagen würde, ah ja, deswegen ist das für mich ein Grund. Da reicht's nicht für. Und irgendwie, es gibt einfach kein, das sind alles so Spiele, die spiele ich auch, wenn ich irgendwo zu Besuch bin und jemand sagt, ey, wollen wir nicht hier eine Runde Bananza spielen? Dann sage ich, ja klar, warum nicht? Aber das sind keine Spiele, die ich alleine bei mir zu Hause über Stunden spiele. Das einfach nicht. Also kein Nintendo-Spiel ist so einfach. Ja. Die können mich einfach nicht catchen.
Ja, so
aber
ist das
dich,
manchmal.
Dich ja, das ist
genau.
Ja ausgeglichen dann.
Ja. Ich glaube, einen großen System-Seller konnte sich aber Nintendo noch sichern, weil was die da unter anderem vorgestellt haben, das war wirklich was, wo ich mir dachte, so holy shit, jetzt macht Nintendo aber schon ernst mit dem Titel ein bisschen. Und zwar haben die FromSoft dazu gebracht, einen exklusiven Switch 2 Titel zu machen, der aber erst nächstes Jahr erscheinen wird. The Dusk Bloods, oder wie? The Dusk, wo habe ich es denn? Ich habe es irgendwo aufgeschrieben oder hier
Bloodborne
in der Liste.
Bloodborne 2.
Ja, genau. The Dusk Bloods heißt es, genau, das stimmt. Und das im Trailer dachte ich mir wirklich die ganze Zeit, what the fuck, ist das einfach, haben die Bloodborne 2 sich für die Switch gesichert? Mhm. Und die Antwort ist so, jein, irgendwie. Der, es ist von FromSoft, von den Dark Souls-Machern und optisch sieht sehr stark nach Bloodborne aus, vom Stil her, von der Welt her. Ne?
Ja, es wird, also...
Aber es ist offiziell nicht Bloodborne 2.
Ja, aber das haben
2,
die ja schon öfter gemacht, ne? Dass sie es wie inoffizielle Nachfolger
genau, es
machen.
Sieht so aus, wie sich Elden Ring zu Dark Souls verhält. So ein bisschen wirkt quasi ja. Dusk Bloods zu Bloodborne.
Aber es ist kein guter Titel offensichtlich.
The Dusk Bloods, naja.
Dusk Bloods.
Aber es ist interessant, also das finde ich wirklich spannend, weil Bloodborne ist ja bis heute ein Sony-exklusiver Titel, wo sich viele ein Remake, ein Remaster, einen Nachfolger wünschen, aber es passiert einfach irgendwie nicht und dass jetzt quasi Nintendo mehr oder weniger den Nachfolger exklusiv für die Switch 2 hat, ist natürlich schon irgendwie ein ziemlich krasser Move, finde ich.
Mhm.
Ja, da bin ich gespannt drauf. Auf das Spiel bin ich gespannt. Und ob das die Verkaufszahlen auch der Switch 2 wird schon wahrscheinlich was helfen. Mittlerweile ist das Ding ja scheinbar überall tatsächlich ausverkauft. Ich habe das noch vorbestellt, aber mittlerweile sind alle Vorbestellungen eingestellt. Es gibt nur noch ein paar wenige Plattformen, wahrscheinlich jetzt auch schon nicht mehr, aber die hatten noch ein paar und die haben tatsächlich die Händler schon angefangen zu scalpen. Die haben tatsächlich einfach schon den Preis jetzt für die letzten paar, die sie noch hatten, einfach mal um 50 Euro erhöht, weil warum denn nicht?
Hm.
Kann man noch ein bisschen absahnen. Das ist schon, ja.
Ja.
Naja.
Kapitalismus ist
das. So ist das eben.
Ja.
Ja.
Also wie gesagt, ich kann zu der neuen Switch nicht so viel sagen, aber ich glaube, das wäre auch selbst wenn das jetzt nicht die Switch 2, oh Gott, das ist auch Switch 2. Selbst wenn es jetzt eine neue, selbst wenn es jetzt eine neuartigere Konsole gewesen wäre, ich bin einfach kein Nintendo-Kind.
Ja, okay.
Ich bin kein Nintendo. Ja, du bist schon immer ein bisschen traurig, wenn ich mit dir einfach kein Mario Kart spielen will.
Naja, du willst nichts mit mir spielen.
Ja, aber besonders kein Mario Kart.
Ja, aber es macht dir auch schon keinen Unterschied mehr, wie sehr du was nicht mit mir spielen willst, weil du grundsätzlich nichts mit mir spielen willst.
Ich will grundsätzlich mit niemandem irgendwas spielen.
Ja, ja, ja.
Es liegt nicht an dir.
Nee, das weiß ich, aber trotzdem
ist es...
Es
liegt an mir.
Ja, aber trotzdem nervt. Also ist das schade und nervig, weil es gäbe so viele coole Spiele, die zu zweit echt cool wären.
Wir haben schon Spiele gemeinsam gespielt. Wir haben das...
Bisschen.
Ja.
Wii Rising.
Ja, da musste ich auch dran denken. Das haben wir gemeinsam gespielt, zumindest für ein paar Stunden.
Ja.
Aber das wurde dann auch langweilig.
Das wurde wirklich langweilig, das stimmt.
Also, wenn das noch was zu bieten gehabt hätte, hätten wir das auch wahrscheinlich auch noch länger gespielt.
Das ist aber wirklich blöd, weil Merlin hat für euch da draußen, dass ihr das wisst, so einen krassen Kontrollzwang irgendwie, würde ich sagen.
Ja.
Dass ihr das den Spielspaß kaputt macht, wenn irgendjemand anderes irgendwas, egal was, in ihrer Welt macht, verändert, dann hat sie schon keinen Bock mehr.
Ja, ist leider wirklich
so. Und das macht Multiplayer-Spiele echt schwierig.
Ja, ja, ja. Das ist tatsächlich, also was für mich gar nicht funktioniert im Multiplayer, ist irgendwas, was auch nur ansatzweise Story hat, die wichtig ist.
Ja, aber also das kann ich verstehen.
Das ist lustig, weil wenn ich allein spiele, ist die Story das, was mir wichtig ist in dem Spiel. Wichtiger als alles andere. Also habe ich ja schon mehrfach gesagt, wenn die Story cool ist, kann das Spielsystem noch so beschissen sein. Ich quäle mich dadurch, um die Story zu erfahren. Wenn ich mit anderen Leuten spiele, muss Story wegklicken. Ich hasse das, wenn dann jemand noch sagt, na, lass uns die Story noch anhören. Nein, nein, klick die Scheiße weg. Das ist wirklich, ich möchte das nicht. Und wenn sowas ist wie kein geteiltes Inventar. Also deswegen kann ich zum Beispiel...
Beziehungsweise kein geteilter Loot vor allem.
Ja,
ne?
genau. Geteilter Loot muss halt unbedingt sein. Deswegen funktioniert Earth Defense Force für mich so gut, weil alles, was man einsammelt, kriegen alle.
Aber nicht mal das neue Earth Defense Force wolltest du mit mir spielen.
Ja,
was ist denn da eigentlich los?
Ich weiß nicht, irgendwie das neue, ich weiß nicht, ich kann dir nicht
doch,
sagen,
woran es lag. Ich weiß es.
Der Wingdiver ist beschissen geworden, ja.
Wingdiver.
Aber da hätte ich sogar drüber weg, gucken können, aber irgendwie, weiß ich nicht, das.
Das spielen wir jetzt dann mal. Wenn wir heute Abend vielleicht oder so nach der Hundeschule, wenn wir Zeit haben, spielen wir jetzt mal Earth Defense Force 5, 6.
Ich würde gerne noch. Ja, schauen wir mal.
Da müssen wir reinkommen, das wird cool. Du kannst ja mal eine andere Klasse vielleicht testen.
Nee.
Spiel doch mal Ranger. Nee. Ranger ist so eine eierlegende Wollmilchsau. Ranger kann alles.
Ich möchte fliegen.
Aber Wingdiver ist halt nicht mehr so wie damals in 4. Und deswegen magst du den nicht mehr. Eben. Panzer ist sehr komplex und schwierig. Macht Spaß, wenn man den kann, aber würde ich dir nicht empfehlen. Und Air Raider ist auch so ein Spezialistending. Aber ich glaube, Ranger könnte was für dich sein. Naja, schauen wir mal.
Es ist traurig.
Wir können mal gucken, ob es einen Mod gibt, der die Wingdiver-Mechanik zurückschraubt, aber ich befürchte nicht. Hm. Naja, wie dem auch sei.
Ja, naja.
So ist das eben. Ich habe noch 100 andere Themen.
Ich weiß.
Willst du dir eins aussuchen?
Ja, aber lass uns vielleicht ganz kurz eine Pause machen.
Okay, also ganz kurz, nur aber dann unserer Realität. Ihr habt keine Pause. Genau, genau. Für euch geht's jetzt weiter. Tada!
Da sind wir wieder. Warte, bevor du anfängst, ich würde gerne mit einer random Information starten. So als für dich, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich habe letztens im Internet gehört und bei so random Informationen kann das durchaus Fake News sein, weil ich sowas nicht nach, also ich nehme das so hin und sage mir, ja, wird schon stimmen. Wusstest du, dass tatsächlich es bis jetzt noch keine wissenschaftliche Erklärung dafür gibt, wieso Menschen den Unterschied erkennen, ob sie, jetzt wird's fäkal, ob sie kacken müssen oder ob sie pupsen müssen. Das ist nämlich, weißt du, du kennst das wahrscheinlich, wenn man so da sitzt und merkt, oh, ich muss auf Klo, dann merkt man, ob man jetzt kacken muss oder ob man nur pupsen muss.
Ja.
Und anscheinend gibt es in dem Bereich eigentlich keine Zellen, die das erkennen, ob, weißt du, die da gibt es keine, was weiß ich, Nervenzellen, Gefühls, was weiß ich, was da sein müsste, um sowas zu erkennen, gibt es in dem Bereich nämlich nicht. Und deswegen es ist wissenschaftlich nicht geklärt, warum der Mensch den Unterschied erkennt.
Aha.
Ist interessant, oder?
Okay.
Habe ich letztens random bei Instagram gehört. Kann komplett falsch sein, aber fand ich sehr interessant.
Weil man keine Nervenzellen im Darm hat oder so.
Ja, ja. Also, wie gesagt, fand ich super interessant, aber auch nicht wichtig genug, um nachzuforschen, ob das stimmt.
Mm-hmm.
Aber ist so anscheinend sowas Ungeklärtes bis jetzt.
Finde ich auch interessant.
Ja, ja. Es macht schon Sinn, das ist irgendwo.
Also, wie,
ne,
das funktioniert, weiß man nicht quasi.
Ja, ja. Also, ja. Warum man als Mensch ganz klar sagen kann.
Nee, aber warte mal, ganz kurz zur Erklärung. Weiß man nicht, wie das funktioniert von mechanisch, von den Nervenzellen her, von der Kommunikation zum Gehirn und warum das Hirn das unterschiedlich interpretieren kann? Oder weiß man nicht, warum sich sowas evolutionär entwickelt, weil es eigentlich wurscht wäre oder sowas in der Art?
Nee, man weiß das Erste nicht, warum das Gehirn das unterscheiden kann.
Okay, okay, okay.
Also, weil, ne?
Ja.
Kein Plan.
Weil evolutionär gesehen macht das, finde ich, schon Sinn. Das ist eine wichtige Information, ob man pupsen muss oder ob man groß muss.
Ja, also ich meine, wichtig so fürs Leben ist schon.
Ja.
Aber ist nicht geklärt, warum das überhaupt funktioniert.
Ja.
So random Fact einfach mal reingeworfen. Lass uns weitermachen.
Also, ich habe mir gedacht, damit wir auch noch einen aktuellen Bezug haben.
Okay, aber du hast gesagt, ich darf mir was aussuchen.
Ja. Ist nur ein kleines Thema, okay, danach kann man immer noch was aussuchen.
Na gut, doch keine Freiheit. Na
doch,
ja.
Danach, aber damit wir noch was Aktuelles haben, ich habe Claire Obscure gespielt.
Ist das dieses französische Spiel, was du heute gespielt hast?
Ja.
Aha.
Claire Obscure Expedition 33 heißt das im ganzen Namen.
Okay.
Ich finde Expedition 33 schon okay, aber Claire Obscure ist ein komischer Name. Und ich denke da ehrlich gesagt am ehesten an ein Survival-Horror-Spiel.
Lustigerweise ich auch. Wenn ich jetzt nur den Namen hören würde, denke ich an sowas wie dieses Spiel, wo man, wie heißt das? Oh, verdammt, ich weiß nicht, wie es heißt. Da hat man einen Hund, man ist in so einem Schloss, man hat irgendwie ein Auto.
Haunting Grounds.
Da denke ich an Haunting Grounds. Ich denke an dieses Spiel, wo man nur eine Kamera hat. Das heißt, glaube ich, Obscure, oder?
Es gibt eine Spielereihe, die heißt Obscure, aber da hat man nicht nur eine Kamera. Hm. Du meinst, glaube ich, hier, ich weiß schon, was du meinst.
Wo man so Geister fotografiert.
Ja, ja, das hat im Westen einen anderen Namen, ja, genau, als in Japan.
Ich glaube, das heißt nämlich in Japan irgendwas mit Obscure, oder?
Obscura oder so. Wie heißt denn das?
Verdammt, Kamera Obscura oder sowas.
Es gibt, nee, jetzt pass auf, ich glaube, das Gerät, das sie benutzt, ja, in dem Spiel, das heißt irgendwie Kamera Obscura oder sowas in,
ja,
der Art.
Ja, ja, ja. Also wahrscheinlich ist das aber die Verknüpfung, warum ich dann daran denke.
Obscure gibt es aber auch. Das ist auch so eine klassische Survival-Horror-Reihe in der, ja, Schule quasi.
Nee, ich denk tatsächlich an das mit der Kamera.
Oh, Kamera Obscura gibt es wirklich. Das ist ein echter Begriff. Huh. Das ist einfach nur so eine Lochkamera, so eine Dunkelraum-Lochkamera. Die heißt Kamera Obscura.
Ha.
Tja, guck mal.
Interessant.
Naja, auf jeden Fall fällt mir der Name. Fatal Frame.
Fatal Frame. Genau, yeah, so ist das Spiel.
So heißt es.
Genau, das ist so meine Assoziation. Wenn ich an, ja, wie genau, ist das Spiel jetzt nochmal?
Claire Obscure.
Ja, ja, ich, genau, habe davon, lustigerweise, ich habe gestern oder so, hast du es angefangen zu spielen, glaube ich.
Ich habe es heute Morgen angefangen zu spielen.
Ja, aber gestern hattest du das schon offen, kann das, nee, sein?
Ich habe es gedownloadet, vielleicht deswegen.
Ja, ja, ja. Das Intro, glaube ich, hast du gestern Abend schon gespielt. Nee. Doch, ich hab das gesehen und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt ins Bett.
Ha, du könntest recht haben. Ich glaube, ich habe, ja, gestern Abend noch angefangen. Nee, warte mal.
Doch, doch, du hast gestern Abend noch angefangen.
Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich das. Ich habe null mitbekommen, dass so ein Spiel rauskommt.
Doch, ich habe das gestern Abend noch. Du hast recht, ich habe das gestern, ja, Abend noch angefangen.
Ja, natürlich habe ich recht.
War aber sehr müde und habe nicht weit gespielt, also, und habe heute Morgen dann weitergespielt.
Dass du mich überhaupt in Frage stellst. Natürlich habe ich recht. Also.
Ja, okay, Entschuldigung. Also, du hast das gestern noch gesehen.
Genau. Und wie gesagt, keine Ahnung gehabt, dass das auch nur ansatzweise, dass so ein Spiel rauskommt. Fand das sehr interessant vom. Also, ich habe, wie gesagt, ne, ich habe. Also, damit ihr euch vorstellen könnt, ich habe da eine Szene gesehen, zwei Leute sagen was, weil ich gewartet habe, dir zu sagen, dass ich jetzt ins Bett gehe.
Ja.
Und habe heute Morgen, als ich reinkam, ganz kurz für 5 Minuten mal ein bisschen Kampfsystem gesehen. Mehr kenne ich von dem Spiel nicht.
Ja, okay. Das ist irgendwie ganz interessant. Es ist nämlich ein, vom Genre her muss man das ganz klar als JRPG einsortieren. Mhm. Und jetzt ist man das traditionell.
Rundenbasiert, ne?
Genau, also ja, so richtig so klassisch Final Fantasy. Ne? Man hat einige schlauchige Gebiete mit ein bisschen Erkundungsabzweigungen, aber nicht sehr viel. Die sind alle mit einer Open World verbunden, wo man wirklich so Weltmap-mäßig reist. Die Kämpfe sind rundenbasierend. Es ist sehr klassisch JRPG. Aber eben aus Frankreich kommt, was für mich irgendwie so ein bisschen komisch ist, dass man das als JRPG bezeichnet, wenn es nicht. Es gab ja auch schon JRPGs aus China oder aus anderen asiatischen Ländern.
Das ist halt die
Fand ich
Art.
Auch schon komisch, aber genau, es ist das Genre halt einfach der, ja, der japanischen RPGs, auch wenn sie nicht aus Japan kommen. Macht ja auch irgendwie Sinn, aber in meinem Kopf ist das irgendwie, fühlt sich das komisch an. Mhm. Aber gut, genau, auf jeden Fall ist das aus Frankreich das Spiel. Es spielt in einer ziemlich coolen, finde ich, interessanten Welt. Ich würde sagen, damit man sich was darunter vorstellen kann, vom Stil her am ehesten so Steampunk, aber das stimmt eigentlich nicht wirklich, aber so vom Stil her, ne, es ist so viktorianisch, aber ja, die Leute haben irgendwelche künstlichen Robotergliedmaßen und sowas in der Art. Und
Victorian Steampunk.
Genau, so ein bisschen in die Richtung. Aber eher mit Magie halt statt Steam. Es ist eigentlich so Magic Punk quasi.
Magic Punk. Das könnte auch eine Band sein.
Ja, Steampunk könnte auch. Ich finde alles mit Punk.
Bin Daft Punk. Naja.
Vielleicht. Ja, auf jeden Fall ist die Welt, finde ich, ziemlich. Das Setting ist erstmal ziemlich interessant, weil wir erfahren schon in der. Das sind keine großen Spoiler im Intro im Grunde, dass vor 67 Jahren, die irgendwas Großes passiert ist, die Welt ist irgendwie zersplittert, man weiß es nicht genau. Wir sind in einer bizarren Version von Paris, der Eiffelturm ist so halb weggeschmolzen und die halbe Stadt ist überwuchert von irgendeinem komischen Erzmetallgestein und am Horizont ist so eine riesige Zahl in den Himmel gemalt und jedes Jahr kommt die Malerin, die Painterin. Man kennt, man weiß nicht genau, was eigentlich los ist, aber wir leben quasi in einem Teil der Welt, der ins Meer geschleudert wurde. Also Paris wurde ins Meer geschleudert, während der Kontinent Europa komplett kaputt ist. Und deswegen haben die Menschen da überhaupt überlebt. Die Welt wird von komischen, bizarren Monstern bewohnt. Und einmal im Jahr kommt diese Malerin und malt eine neue Zahl in den Himmel. Und alle, die so alt sind wie diese Zahl, sterben augenblicklich. Werden zu so Asche und Rosenblättern.
Ist das so eine Random-Zahl dann? Also so
die tickt runter von 100 rückwärts.
Ah, okay.
Deswegen gibt es auch aktuell in der Welt, deswegen heißt das auch Expedition 33, niemanden mehr, der älter als 33 ist, weil die alle schon verpufft sind.
Aber das macht gar keinen Sinn.
Nee, ich habe auch drüber nachgedacht. Das macht keinen Sinn. Ne? Ich habe mir auch gedacht. Jedes zweite Jahr stirbt. Aber eigentlich müssten jedes erste. Ne, wenn ich jetzt 33 bin,
genau.
Während alle 34-Jährigen sterben,
genau.
Okay, dann werde ich 34 und genau. Dann nächstes Jahr tickt die Zahl auf 33.
Ja.
Eigentlich müsste mit einem Jahr Abstand müssten die Leute leben. Dann gibt es keine 68-Jährigen, aber 67-Jährige und 69-Jährige.
Ja, das macht gar keinen Sinn.
Eigentlich schon.
Also tut mir leid, spiel schon mal. Ne?
Dann sterben halt wahrscheinlich alle, die so ungefähr in dem Alter sind, habe ich mir dann gedacht, weil anders kann man es nicht erklären.
Das macht wirklich gar keinen Sinn, tut mir leid. Also,
das erklärt das Spiel nicht ausreichend, aber scheinbar ist es so ein Pi mal Daumen-Ding. Wenn du in diesem Jahr oder so 33 wirst oder geworden bist, dann stirbst du. So wird es wahrscheinlich funktionieren.
Ja, oder alles, was älter ist als so, stirbt.
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit, genau.
Aber ja, so wie du es gerade erklärst, so wie das Spiel dann erklärt, macht es keinen Sinn.
Macht keinen Sinn. Ich dachte am Anfang auch, dass es so ist, aber irgendwann erklärt das Spiel dann, dass niemand das jetzt quasi, da hat man so ein relativ junges Partymitglied und unsere Hauptfigur sagt dann so, hey, es gab mal eine Zeit, da war 33 noch jung, ne? Weil sie einem immer als alt bezeichnet. Und dann lachen die so. Und sie kann sich das gar nicht vorstellen, weil sie ist erst 16 oder sowas und als sie geboren ist, war 50 das Maximalalter quasi, ne, weißt du so. Aber ja, genau, und da wurde mir erst klar, okay, gut, es sterben anscheinend doch alle, die älter sind als die Zahl, aber das macht wirklich keinen Sinn. Aber gut, okay, so ist es eben und jetzt tickt eben die Zahl auf 33. Wir haben schon 67 Jahre vor uns und jedes Jahr wird dann eine Expedition von Leuten losgeschickt, die sowieso nicht mehr lange zu leben haben, die dann versuchen, mit einem Schiff den Hauptkontinent zu erreichen und die Malerin zu erreichen, um die zu aufzuhalten, töten, besiegen, was auch immer notwendig ist, um diesen Zyklus zu stoppen, weil es tickt natürlich immer weiter zurück und irgendwann ist niemand mehr übrig.
Okay, nächste Frage, warum wird nur eine Expedition, also ich meine, sind nur noch so wenig Leute da, dass das für eine Expedition dann, weil warum schickt man nicht alle los, die jetzt dann demnächst sterben?
Ich glaube, dass das auf freiwilliger Basis passiert. Da wird niemand gezwungen. Da melden sich die Leute. Und es wird auch thematisiert, dass eigentlich keiner mehr Bock hat, da großartig auf die Expedition zu gehen, weil es waren ja schon 67 und das hat nichts gebracht. Also warum sollte man nicht das letzte Jahr mit den Leuten verbringen, die man liebt, anstatt da irgendwie...
Ja gut, aber so 70-Jährige loszuschicken ist vielleicht ja nochmal was anderes als 30-Jährige loszuschicken. Aber gut, naja.
Ja, das wird auch ein bisschen thematisiert, dass man sagt, na gut, aber dieses Jahr haben wir ein paar Leute, die echt von klein auf drauf trainiert wurden für diese Expedition.
Ich muss ganz ehrlich sagen, durch diesen Anfangsfehler, Denkfehler, habe ich jetzt nicht erwartet, dass diese Fragen tatsächlich aufgeworfen werden. Aber gut, deswegen, Props an das Spiel, dass es offensichtlich daran gedacht hat, mal so Fragen zu stellen.
Und dieses Jahr sind tatsächlich die Menschen ein bisschen hoffnungsvoll und es brechen sogar wieder erstaunlich viele Leute auf. Viel, viel mehr als in den letzten Jahren. Das ist so der, so geht's los quasi. So beginnt dann unsere Expedition 33 eben. Die 67. oder 68. Expedition, die dieses postapokalyptische Magic Punk Paris unternimmt zum Hauptkontinent, um rauszufinden, was da los ist mit dieser Malerin. Das ist doch cool eigentlich, ne? Ich finde das ein cooles...
Ist eine coole Prämisse, ja.
Genau, ist auch, fühlt sich frisch an irgendwie.
Ja, sieht auch wirklich gut aus, das Spiel, muss man sagen.
Ja, doch,
also,
auf jeden Fall.
Also es hat vom Grafikstil ist das schon sehr, sehr gut.
Erinnert, finde ich, auch stark an so Final Fantasy, finde
ich. Ja, das stimmt. Was ich also was ich gleich gesagt habe, als ich heute Morgen reinkam, ist, dass ich leider ein bisschen sehr matschig, grau, langweilig finde. Also wenn ich an JRPG denke, ist das halt für mich bunt. Und das Spiel ist nicht bunt.
Ich finde eigentlich schon, dass es bunt ist. Es ist schon farbenintensiv.
Ja, in Braun und Grau.
Nein, das finde ich gar nicht. Das stimmt.
Ja, gut, ich habe jetzt
nicht.
Auch nur 5 Minuten gesehen von dem Spiel.
Ich finde tatsächlich das Figurendesign ein bisschen langweilig, weil die sehen halt einfach alle aus wie normale Menschen und haben alle die gleiche Expeditionsuniform an. Mhm. Und ich finde auch das Gegnerdesign bis jetzt so, naja, mein Gott, das sind in der Regel so Konstrukte aus Metall und magischen Bällchen. Das ist jetzt alles so, mein Geschmack ist das auch nicht.
Lustigerweise hat mich das Gegnerdesign sehr an Withering Waves erinnert, tatsächlich.
Ah, okay. Ja,
da
gut.
Ist es auch... Da ist lustigerweise die Story ja auch irgendwie ein bisschen so, das ist, also keine Ahnung, was die Story so richtig ist, aber das ist ja auch offensichtlich, sind das so, es gab mal die normale Welt und die ist zerstört worden.
Ja gut, sowas gibt's ja oft.
Überall sind Ruinen und so weiter.
Ja. Seit Breath of the Wild habe ich das Gefühl, gibt's das eigentlich fast immer in so open-worldigen Exploration-Spielen, dass es eine alte Zivilisation gab und dann kann man da Artefakte finden und überall Ruinen und bla bla bla, ja. Damit man eben auch so eine Hightech-Komponente in so eigentlich Schwertkampfspiele einbringen kann.
Ja.
Aber gut.
Und Magic gibt's einfach in der Welt, oder wie?
Genau. Ich zumindest, ich habe jetzt auch nur ein paar Stunden gespielt, kenne da noch keine Erklärung dafür, aber die Leute wielden auch Magic unter anderem, aber auch so Technologie irgendwie.
Ja,
die
ja,
mit dieser,
Waffen. Ja, also Schusswaffen. Und
auch, genau. Ja, ja. Genau. Und wie gesagt, der Kampf ist rundenbasierend, ist aber relativ schnell und es gibt Quicktime-Events im Kampf, damit
das
es nicht langweilig wird.
Ja, aber das finde ich richtig scheiße.
Ja, ich war am Anfang auch skeptisch, aber das funktioniert ganz gut. Du kannst im Grunde jederzeit parieren oder ausweichen. Bei jedem Angriff. Später wird dann auch noch eingeführt, dass es Angriffe gibt, bei denen du springen musst. Und wenn du perfekt ausweichst, kriegst du zum Beispiel keinen Schaden. Also wenn du gut genug bist, die Gegner gut genug kennst, kommst du durch Kämpfe durch, ohne auch nur einmal berührt zu werden.
Das ist so eine ganz weirde Mischung zwischen rundenbasiert und echt. Zeit,
ja,
so, ne?
So ein bisschen. Ich kenne das witzigerweise vor allem aus den Mario Paper Mario oder Mario und Luigi Spielen. Die haben auch so Quicktime-Events in den Spielen. Und wenn du angreifst, kannst du auch im richtigen Moment dann nochmal die Angriffstaste drücken, die A-Taste, damit deine Angriffe verstärkt werden.
War das nicht in Persona auch irgendwie so?
Kann schon
das
sein.
Das kommt mir bekannt vor.
So Mechaniken gibt es, ja genau.
Ja. Weiß ich nicht. Ja.
Ausweichen ist ein bisschen leichter, das hat ein großzügigeres Zeitfenster, aber wenn du dich traust, kannst du auch parieren versuchen, das muss aber wirklich sehr exakt sein, aber dann machst du sogar Gegenangriffe. Mhm. Also theoretisch, wenn man das drauf hat und die Gegner vor allem gut kennt, weil das ist nicht so, dass irgendwie plötzlich ein großer gelber Blitz aufleuchtet in dem Moment, wo du drücken musst, sondern du musst die Gegner dann schon ein bisschen kennenlernen und wissen, wie die angreifen. Mhm. Und dann kannst du die schon relativ gut parieren oder ausweichen. Ist bei manchen Gegnern auch wichtig, weil die echt krass reinhauen.
Mhm.
Aber genau, das macht es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr kurzweilig, das Kampfsystem. Weißt du, es ist, man muss mal gucken, wie gesagt, noch nicht lange gespielt, aber bei vielen großen JRPGs mit rundenbasierendem Kampfsystem merke ich hinten raus, dass es schon langsam nervig wird und dass ich mir denke, so, na, muss das jetzt wieder alles so lang dauern und so weiter.
Ja,
also und hier wirkt schon so, man hat ständig was zu tun. Es ist auch, die Animationen sind schnell, alles ist zack, zack, zack und dann ist vorbei. Ich glaube, das ist auf hinten raus vielleicht auch ganz gut.
Ja, gut, ich glaube, da gibt es halt so zwei Sachen, die entscheidend sind, und zwar, wie häufig passieren diese Encounter. Ist auch die Frage, sind die random? Also kann man da das, oder sieht man die Gegner auf der Map und kann den ausweichen?
Genau,
zum
man
Beispiel.
Sieht die, man kann den ausweichen.
Das ist gut,
man kann auch schon einen Eröffnungsschlag machen, damit man dann die erste Runde kriegt und so weiter.
Ja, okay.
Ja.
Und natürlich auch die Frage, ob man zum Ende heraus, also wenn es so ist, dass es Gebiete gibt, wo sehr unterlevelige Gegner sind, dass man einfach sagen kann, okay, hier. Also ich will da gar nicht in den Kampf gehen, sondern ich greife die an und dann sind die direkt tot. Das gibt's ja auch, diese.
Ja. Also bis jetzt habe ich so eine Autokampfmechanik oder sowas noch nicht im Spiel entdeckt.
Ja,
aber
gut, aber du bist ja noch nicht.
Ich habe gerade erst freigeschaltet, dass ich meine Waffen hoch ableveln kann und so. Ne? Ich will nicht sagen, ich bin noch im Tutorial, aber das Spiel führt immer noch neue Mechaniken ein. Ja. Die, also ich bin da bei weitem noch nicht so deep drin. Aber was auf jeden Fall sehr cool ist, ist das Design der Welt, muss ich sagen. Man ist am Anfang quasi einfach in so ein bisschen so einem magischen Wald, so ein sehr Final Fantasy-artigen Wald mit so schwebenden Steinen und so weiter, ne? Und so überwucherten magischen Lianen und so. Das ist ganz nett. Und das zweite Gebiet, in das man kommt, ist dann schon ein Gebiet, in dem man also im Grunde ganz normal läuft über Land, so ist es alles ganz normal, aber man ist quasi so optisch auf dem Meeresboden und alles ist wirklich unter Wasser und auch sehr schön dargestellt. Es fühlt sich wirklich an wie unter Wasser. Fische schwimmen überein. Wenn man in den Himmel guckt, sieht man riesige Wale, die irgendwie so durchs Wasser ziehen. Sehr cool inszeniert und sehr schön gemacht. Das Einzige, was mir beim Erkunden der Welten bis jetzt wirklich sehr negativ auffällt, aber das ist auch so ein bisschen ein Ich-Problem, aber trotzdem ist, es gibt keine Minimap oder eine Map überhaupt, die mir zeigt, wo ich schon war und wo noch nicht, weil die Level sind schon relativ schlauchig, aber es gibt immer wieder mal Abzweigungen zu so optionalen Bereichen. Und es gibt Bereichen.
Keine Map?
Nee.
Oh, das ist ja blöd.
Und ich weiß dann immer nicht, bin ich jetzt da schon lang gegangen, war ich da schon, war
Vielleicht
ich noch,
hast
wo
du
war
sie
ich
noch
schon?
Nie gefunden.
Also eben, ich habe sie bis jetzt auf jeden Fall noch nicht gefunden. Vielleicht wird das noch, kommt das noch, das Feature oder so. Hm. Die vermisse ich schon sehr stark, weil ich würde das, würd das schon gern zu 100% erkunden, das Ganze. Mhm. Aber so funktioniert das für mich nicht, weil ich keinen Orientierungssinn habe. Und die Welten auch, die sind schon mehr, würde ich sagen, auf Style designed als auf
Lesbarkeit.
Auf Lesbarkeit,
ja.
Genau.
Okay. Naja, wer...
Aber cool. Bis jetzt mein erster Eindruck, insgesamt sehr positiv.
Wer spielen will, ist gerade im Game Pass, ne?
Genau, ist im Game Pass mit drin. Wer den hat, kann das kostenlos sich einfach jederzeit besorgen. Mhm. Oder was heißt kostenlos, aber ja, im Abo enthalten.
Ja.
Ansonsten weiß ich jetzt den Preis gerade gar nicht, aber ich denke mal, das ist so ein Double-A-Spiel. Mhm. Das dürfte jetzt wahrscheinlich nicht komplett bescheuert sein.
Hört sich aber auf jeden Fall eigentlich echt cool an. Ich muss ganz ehrlich sagen, lustigerweise, als ich das gestern Abend gesehen habe, die Cutscenes, meine erster Gedanke nur vom Äußeren, vom wie es aussah, war, ob das Life of Pi ist, lustigerweise.
Ah.
Das hat mich nämlich irgendwie daran erinnert.
Ja, ich sage so steampunkig sieht's aus, ne?
Also, das war jetzt eher so für die Leute von, wenn man sich's vorstellen will. Also, ich glaube, so in die Richtung geht's. Nicht, dass ich Life of Pi irgendwie gesehen hätte, aber von diesem einen Bild, was man davon kennt. Ich habe nämlich gedacht, dass der Hauptcharakter eben dieser Typ aus Life of Pi ist.
Pinocchio,
ja, genau. Mhm. Ich habe gedacht, dass der das ist, aber ja.
Ja, ich schaue gerade, das kostet auf der PlayStation 50 Euro, also so der typische Double-A-Spielpreis.
Das ist echt wenig. Also es sieht schon wirklich gut aus, das Spiel, muss man echt sagen.
Es sieht
ich hätte
gut
gedacht,
aus, es spielt
teurer.
Sich gut. Ja. Und bis jetzt sind auch die Dialoge gut. Meine Hauptfigur nervt mich ein bisschen, weil der am Anfang vor allem so ein irrationaler Trottel ist. Ich hasse das. Und alle anderen sagen immer so, hey, wir müssen obviously das machen. Und er sagt so, nein, ich will aber nicht. Und das ist so, what the fuck. Aber ich glaube, der fängt sich jetzt gerade wieder so ein bisschen.
Okay.
Ja. Das hat mich ein bisschen genervt. Aber ansonsten fand ich auch die Dialoge sehr angenehm. Das ist nichts, wo man davor sitzt und sich denkt, ja, jetzt werdet mal fertig hier. Ist jetzt auch nichts, wo man davor sitzt und sich denkt so, wow, das ist aber toll geschrieben, macht richtig Spaß zuzuhören, aber die stören nicht, erzählen cool von den Figuren. Ne,
auch nicht zu lang.
Sind nicht zu lange. Mhm. Die Figuren werden ein bisschen vertieft und man lernt die kennen und die Welt lernt man kennen, die ja auch sehr mysteriös ist, die sind absolut gut. Ist cool.
Ist wahrscheinlich insgesamt auch gar nicht so lang, wenn es nur ein Double-A-Spiel ist. Also, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich glaube aber, die sind in der Regel durchspielbar, relativ.
Die Frage ist immer, bis jetzt ist das Spiel relativ linear, die Frage ist, wird das noch offener, wird das vielleicht auch noch grindiger? Mhm. Ich schaue gerade, Kotaku sagt, das Spiel ist ungefähr 30 Stunden lang, also für ein JRPG tatsächlich ziemlich
kurz.
Habe ich aber auch gar nichts dagegen.
Nö, das finde ich, tatsächlich muss ich echt sagen, das ist... Solche Spiele sind mir inzwischen, glaube ich, sogar lieber als so Spiele, wo man sagt, ja, hier kannst du 120 Stunden drin spielen, wow.
Ja, es hier, ist schon ein bisschen...
Hier, das ist Skyrim, Open absolut. World, schütter dein Leben rein, so. Nee.
Absolut. Ich habe ja eben vor relativ kurzer Zeit Baldur's Gate 3 endlich mal richtig durchgespielt und mir hat das total Spaß gemacht, großartiges Spiel, genial. Aber ich muss schon sagen, die letzten 3-4 Sessions von jeweils irgendwie 10-12 Stunden oder so, die haben sich schon ein bisschen wie Arbeit angefühlt. Das war schon so ein bisschen so, okay, ich muss das jetzt zu Ende bringen. Ich habe alles mitgenommen. Es ist nicht so, dass ich irgendwas geskippt hätte. Ich wollte das schon auch so gut, so ausführlich wie möglich spielen.
Ja, gut, aber...
Am Schluss war es schon so, dass ich mir dachte, oh mein Gott, ich bin jetzt auch froh, wenn ich einfach mein Leben wieder zurück habe von dem Spiel.
Ja, ich meine, man muss aber dazu sagen, du hast natürlich mit dem Mod gespielt, wo du all deine Begleiter dabei hast, was mich sogar schon, also allein, dass ich gesehen habe, wie viele Leute mit ihren Viechern da stehen.
Viel zu krass gegen Ende.
Das hat mich schon überfordert und ich habe nicht mal die Kämpfe gesehen.
Ja. Also. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal drüber geredet habe, aber das ist ein Mod, finde ich eigentlich ganz cool. Da kann man das Party-Limit von 4 auf so hoch erhöhen, wie man es gern hätte. Und dadurch werden aber auch die Gegner sehr viel schwerer und kriegen extra Züge, damit sich's ausgleicht. Und am Ende, ich wollte halt alle dabei haben. Das war so von Anfang an mein Konzept. Bis zur Hälfte des Spiels funktioniert das super. Das Spiel fühlt sich mit, sagen wir mal, 8 Companions oder 8 Leuten in der Gruppe statt 4 immer noch perfekt an, als wäre es so gedacht. Aber wenn du dann irgendwie am Ende, weiß ich nicht mehr genau, 14 Leute in der Gruppe hast und die beschwören dann noch alle ihre Pets und dann, boah, holy shit, das fällt, muss man dazu sagen, das kommt wahrscheinlich mit rein, dass sich das für mich ein bisschen mehr wie Arbeit angefühlt hat, weil man einfach sehr viel managt. Ja. Und der letzte Bosskampf mit meinen insgesamt 25 Figuren, die ich steuere und dann noch die 20 Verbündeten und die 100 Gegner, das war dann schon, es war aber auch sehr episch, war schon auch sehr cool, aber das ist schon ein bisschen so holy shit. Ich habe es gegen Ende bereut, aber ich wollte auch nicht mehr zurückschrauben. Ich habe mir gedacht, so spiele ich es jetzt durch und fertig. War auch cool. War eine coole Erfahrung. Ja, wie dem auch sei. Wo waren wir? Genau. Auf jeden Fall bin ich ganz froh drüber, wenn Spiele nicht meinen, die müssen jetzt hier immer die 500 Stunden Supermonster sein.
Ja, das geht allein schon deswegen nicht, weil ich halt nebenher auch noch Gacha-Games spiele und das sind halt einfach 1000
Stunden
Monster.
Komplette Stundenfresser. Ja. Das ist aber, muss man fairerweise sagen, schon auch eine privilegierte Perspektive zu sagen, ich will kürzere Spiele. Weil das muss man sich auch leisten können. Wenn jetzt jemand irgendwie, weißt du, für mittlerweile eben, wie wir am Anfang schon gesagt haben, 70, 80 Euro ein Spiel kauft, dann kann ich verstehen und das halt eine große Investition ist, gerade auch für jüngere Menschen oder Menschen, die eben nicht so viel Geld haben, dann kann ich verstehen, dass man sagt, okay, aber das muss jetzt auch für ein halbes Jahr mich bespaßen, weil ansonsten ist es die Investition nicht wert.
Ja, und da hat man ja natürlich das Problem, also keine Ahnung, sowas wie, ich sag jetzt mal Call of Duty, so, weil das ist das Erste, was mir einfällt, die haben natürlich den Multiplayer-Aspekt noch, der sehr, sehr lange dann trägt.
Genau.
Ne? Aber so ein Story-Spiel, also ein Spiel, was seinen Fokus auf die Story legt, das ist dann halt schon blöd natürlich, weil da hast du in der Regel dann nicht Multiplayer-Aspekte oder irgendwelche Online-Aspekte, die dann dazukommen. Dann verstehe ich schon, dass man sagt, okay, das ist mir den Preis vielleicht nicht wert.
Eben. Und dann finde ich es auch ganz gut, wenn jetzt gerade so ein Claire Obscure Expedition 33.
Aber ich habe dann, aber ich habe dann Geheimtipp, dann Nein, oh Gott, nein. Ich wollte gerade sagen, dann holt euch Gacha-Games, aber das ist ja richtig dumm.
Ich meine, es gibt natürlich mittlerweile sehr gute Free-to-Play-Spiele, die man auch tatsächlich ohne Geld auszugeben gut spielen kann. Aber die Gefahr ist schon groß, dass man da in so eine psychologische Falle.
Ich will das nicht bewerben, mach das nicht. Ich bin da sehr in der privilegierten Situation, dass ich mich da gut kontrollieren kann, was das angeht. Aber so jemand, der das nicht kann oder sehr jung ist oder so, macht das vielleicht nicht.
Ja, und da weißt du, ich kenne das ja selber auch, da reicht ein Moment der Schwäche, wo man sich denkt, ach komm, jetzt hänge ich gerade ein bisschen, hätte schon gern den Charakter, jetzt gebe ich mal schnell.
Nicht nur den Charakter, ich hätte gerne das neue Design, die neuen
Outfits was auch immer,
für
genau.
30 Euro.
Und dann gibt man doch mal irgendwie wieder 40, 50 Euro aus und am nächsten Tag denkt man sich, ach, das war so dämlich, das hat es wirklich nicht gebraucht.
Mach das nicht.
Nee, solange man das alles im Griff hat, ist alles cool, aber das ist definitiv wirklich eine Gefahr, die man schon betonen muss, immer wenn man drüber redet.
Auf Messers schneiden.
Ja, genau.
Das ist wirklich so, ja. Also, wie du gesagt hast, das geht mir auch so. Ich glaube, ich bin jemand, der da sehr gut das im Griff hat. Ja. Mein Gott, wir hören uns an wie so eine Selbsthilfegruppe, der das gut im Griff hat und dann nicht die Gefahr läuft, dass ich da in die Obsession reinfalle.
Aber auch in letzter Zeit hast du immer wieder den Echtgeld-Shop offen und sagst...
Ja, und hab da mal... Ja, ich, gestern erst hatte ich den Echtgeld-Shop offen und hab überlegt, wie da so die Ratios sind, wenn man Geld ausgibt, ob was man dann dafür eigentlich bekommt und so.
Ja, und die Ratios in solchen Spielen sind immer beschissen, unfassbar beschissen.
Ja.
Naja, auf jeden Fall finde ich es da ganz gut, wenn so ein Expedition 33 daherkommt, dass... ein gutes Spiel ist, ohne jeden Zweifel, aber das jetzt nicht so dieses neue Monster-Rollenspiel ist. Und das weiß das auch, dass das nicht das neue Monster-Rollenspiel ist, über das jetzt alle 5 Jahre reden werden.
Ja.
Und dass das dann sagt, hey, wir versuchen jetzt gar nicht, das aufzublähen, wir machen keinen Grind, wir halten die Open World klein, wir machen unsere coole Geschichte, wir machen unser cooles Gameplay, wir machen das auf 30 Stunden, ist eine geile Experience und dann ist aber auch wieder vorbei. Finde ich dann eine sehr, sehr gute Entscheidung, anstatt dass man versucht, das irgendwie künstlich aufzublähen, damit man irgendwie mit den Riesentiteln mithalten kann. Weil das muss eben auch gar nicht sein. Es darf auch Spiele geben, die eine, weißt du, es ist wie eine Serie, die ein Konzept hat, die 3 Staffeln läuft und dann ein gutes Ende hat und sie ist vorbei. Und man wird sich vielleicht wünschen, dass da noch eine 4., 5., 6. Staffel kommt, aber eigentlich weiß man, dass das gar nicht mehr so gut wäre.
Ja, und man weiß natürlich auch, dass wenn man das haben will, dann guckt man bei Fanfictions und dann hat man gute Fortsetzung.
Ja. Naja, auf jeden Fall, genau. Es würde mich gerade interessieren, da gucke ich jetzt mal schnell, von welchem Studio das eigentlich ist, weil da habe ich gerade gar keine Ahnung. Mich würde nämlich interessieren, ob man die kennt, ob die schon mal was gemacht haben.
Während du schaust, würde ich gerne sagen, also mich würde es tatsächlich auch interessieren, wenn du es jetzt weiterspielst, wie dein Fazit denn letztendlich ist. Also vielleicht in einer der kommenden Folgen oder so müssen wir nochmal drüber sprechen, ob es sich lohnt, das Spiel tatsächlich zu spielen. Also dann auch für die 50 Stunden. Ob es wirklich ein Spiel ist, wo man sagt, das kann man mitnehmen. Weil dann wäre das vielleicht auch was für mich. Aber ich habe so viele Spiele, die ich einfach noch spielen muss. Ich werde nie fertig werden. Ich werde einfach nie fertig werden. Naja.
Tja, ich bin gerade auf der Seite von denen und finde tatsächlich auf jeden Fall, also Sandfall Interactive heißen die.
Und sagt mir nichts.
Auf ihrer Hauptseite haben die tatsächlich jetzt auch nur Expedition 33 und ich sehe auch nicht irgendwie so ein Portfolio oder sowas. Ne? Also ich glaube tatsächlich, das ist ihr Erstlingswerk und dann ist das schon beeindruckend, würde ich sagen. Ja.
Ja.
Ja. So ist das.
Gut. Wollen wir Schluss machen für heute?
Also ich hätte noch 65 Team. Ja, du darfst dir doch noch eins aussuchen, haben wir gesagt.
Ja, die Frage ist für mich, ob wir nicht mehr Podcasts aufnehmen wollen, um wieder ein bisschen...
wieder im Vorsprung zu haben. Aber dann sind wir überhaupt nicht mehr aktuell jetzt, wo wir 14-tägig machen, weißt du?
Ja, nee, aber der Zug ist für mich eh abgefahren. Aktualität ist auch überbewertet.
Ja, weiß ich nicht.
Ja, gibt es denn noch irgendein Thema, was du hast, wo du sagst, das muss unbedingt...
Nee, muss nicht, aber ich habe noch 2 sehr kleine Themen. Die können wir noch schnell. Da kannst du dir eins von beiden aussuchen. Und zwar entweder...
Oder wir machen beide und reden da aber wirklich schnell drüber.
Nee, eins davon.
Okay.
Und zwar entweder A Game About Digging a Hole oder Cards, Universe and Everything.
Dann
was würdest du lieber hören? Entschuldigung.
Das Hole Digging.
Okay. A Game About Digging a Hole ist ziemlich cool. Das ist ein Spiel, ich schaue mal schnell nach, weil ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube am PC kostet es irgendwie 2 Euro oder sowas. Ich habe es zumindest, da war es vielleicht aber auch reduziert. Ich habe es zumindest sehr günstig mir gekauft für ein paar Euro. Unreduziert kostet es 1 Fünfer. Und das ist ein Spiel, da geht es darum, wie der Name schon vermuten lässt, dass man ein Loch gräbt. Und es ist ein Spiel, das ist sehr kurz. Ich habe das, glaube ich, bei meinem ersten Playthrough, ich habe es mittlerweile mehrfach durchgespielt, in 57 Minuten durchgespielt. Da gibt es so eine Highscore deswegen oder so ein Achievement, deswegen weiß ich das so genau. Und da fängt man einfach nur an, dass man einen Garten hat, so eine viereckige Grasfläche, und man hat eine Schaufel und kann damit Löcher graben. Und fängt an, dass man damit wirklich so ganz kleine Erdhumpen, also relativ realistisch weggräbt. Das dauert alles ewig. Und dann findet man Steine. Und wenn man Glück hat, vielleicht sogar Kohle oder so. Und das verkauft man dann. Und dann kann man das Geld investieren in Upgrades. Nämlich kann man entweder seine Schaufel verbessern, dass die größere Löcher gräbt mit jedem Klick. Oder man kauft sich mehr Energie. Man braucht nämlich Energie, weil ansonsten explodiert man, warum auch immer, und verliert alles, was man im Inventar hatte. Später ist dann auch ein Jetpack sehr wichtig, dass man aus seinem Loch, das man da gräbt, wieder rauskommt. Und Inventar, man kann nämlich auch nur eine begrenzte Anzahl von Ressourcen wie Steinen, die man findet, im Inventar gleichzeitig tragen, bevor man dann wieder hoch muss zum Verkaufen. Und das levelt man so hoch, dann kann man sich später auch noch Dynamitstangen kaufen, damit man irgendwelche großen Felsblöcke wegsprengt oder kleine Lampen, damit man seinen Tunnel ein bisschen auch ausleuchtet und man wird immer effektiver im Graben. Und basically ist das das ganze Spiel. Es geht einfach darum, dass man immer effektiver gräbt, damit man dann wiederum noch effektiver graben kann.
Hört sich ein bisschen wie ein Idle-Game an.
Nee, ja, nee, aber ist es so eigentlich gar nicht, würde ich sagen. Es ist wirklich ein, ich weiß nicht, ich würde sagen, es ist so ein bisschen Minecraft auf so den, das Kern-Gameplay runterdestilliert. Es gibt auch tatsächlich.
Aber man verkauft nichts in Minecraft.
Ja, das stimmt. Aber man craftet halt dann die Sachen, die man findet. Es hat halt, das Spiel hat einfach nur einen extra Schritt eingeführt im Grunde. Mit einer Währung, einer übergreifenden.
Ja, gut.
Und es gibt auch tatsächlich ein bisschen was zu entdecken unter der Erde. Es gibt immer wieder so, man hat so einen kleinen Radar, der dann irgendwie so kleine Schätze aufstöfert für einen. Wenn man dann in die richtige Richtung gräbt, findet man das. Es gibt ein paar kleine Mysterien. Und natürlich gibt es das große Mysterium, das ich jetzt auch nicht verraten werde, was ganz tief unten in diesem Loch auf einem wartet. Weil die Story, wenn man es so nennen will, ist ja, man hat das Haus sehr günstig gekauft, weil sich im Garten unten irgendwo ein Goldschatz verbergen soll, angeblich. Mhm. Und da gibt es aber einen Plot-Twist. Ist ein total nettes, cooles Spiel. Da hatte ich wirklich ein paar Stunden Spaß. Ich habe da sogar eins der ganz, 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 ganz wenigen Spiele in meinem Leben, für die ich alle Achievements freigeschaltet habe, die Platinum-Trophäe quasi, wie auch immer auf Steam das Äquivalent dafür ist, freigeschaltet habe, weil es mir echt Spaß gemacht hat. Habe dann auch den Speedrun noch gemacht, dass ich das Spiel in unter 30 Minuten durchspiele und so. Und ja, voll cool. Also wirklich, ich glaube, Vom Spaß her ist das ein sehr, sehr geiles Preis-Leistungs-Verhältnis gewesen, das ich da bekommen habe für meine 2 Euro oder so. Ja, kann ich empfehlen. A Game About Digging a Hole.
Hört sich nett an.
Ja, ist auch wirklich toll. So, na gut. Dann machen wir Schluss für heute.
Machen wir Schluss für heute, ja.
Jo, dann würde ich sagen, schön, dass ihr mit dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Wir versuchen jetzt wenigstens den 14-tägigen Rhythmus aufrecht zu erhalten. Ich will nichts mehr versprechen, weil es kommt immer wieder was dazwischen. Und wie ich schon öfter gesagt habe, letztendlich ist der Podcast ein Hobby oder ein Zweit-, Dritt-, Viert-Projekt, so ein bisschen, wisst ihr?
Ja, das machen wir eigentlich nur, damit wir auch mal miteinander reden.
Genau. Und deswegen leider auch auf der Prioritätenliste von Sachen, die erledigt werden müssen, relativ weit unten. Auch wenn ich ihn sehr gerne mache, ne, das hat damit nichts zu tun, ganz im Gegenteil.
Ja.
Ich würde den oft lieber machen wie andere Sachen, die erledigt werden müssen,
ehrlich gesagt, der Podcast ist für mich auch ein bisschen was mir immer mich ein bisschen traurig macht, weil ich jedes Mal hier sitze und du sagst, ich hab so viele Themen, ich weiß gar nicht, wir müssen irgendwie 50 Podcasts machen, weil ich habe so viele Spiele gespielt und ich sitze da und denke mir so, ich nicht.
Naja, du spielst ich halt jeden nicht. Tag 8 Stunden deine 3 Gacha-Spiele. Ja.
Das Problem ist, nein, weißt du, ich hätte so Bock, Baldur's Gate anzufangen, aber ich kann Baldur's Gate nicht anfangen, wenn ich nicht endlich Velgard beendet habe. Und um Velgard zu beenden, muss ich diese eine fucking Drecksmission nochmal spielen, weil die mich ja abgeschnitten hat. Die Hauptmission hat eine von meinen Nebenmissionen abgeschnitten, die ich jetzt dann nicht mehr machen kann.
Ja.
Das heißt, ich muss die Kacke nochmal spielen. Und ich will das, ich kann das nicht spielen.
Ja,
weißt
aber
du?
Dann lass es doch.
Nein, es geht
Beende
nicht.
Beende einfach. Es macht dir nicht mal, Velgard gefällt dir nicht
nee,
mal.
Nee, aber es Hör geht halt nicht. Auf. Es geht nicht.
Du musst nicht alles zu Ende spielen.
Es ist nicht
Brich's
möglich.
Brich's einfach ab.
Es ist nicht möglich.
Guck dir doch die Endgrafik, die letzte Mission auf YouTube an.
Ich hasse alles daran.
Naja, auf jeden Fall ist das
eigentlich war mein Plan gewesen, dass ich das schaffe, dieses Kackspiel durchzuspielen. Das ist wirklich lustig. Naja, da ich es schaffe, dieses Kackspiel durchzuspielen, bevor wir das nächste Mal Besuch haben, weil ja dann die PlayStation mitgenommen werden kann von...
Ach so, ja genau, weil meine Schwester würde sich die gern ausleihen.
Genau.
Und zwar, warte mal, die Begründung, warum sie die sich gern ausleihen, ist, glaube ich...
spielen.
Ich glaube, in Wildguard sehen die Haare besser aus.
Ah ja, stimmt, sie will die Haare nochmal sehen
kennt das PlayStation nur, sie kennt 5. das nur von der Xbox Series S und möchte das nochmal auf der PlayStation 5 spielen, weil da die Haare besser aussehen. Also ja. Insgesamt, weil es besser aussieht. Ja, ja. Genau.
Und die kommen wahrscheinlich demnächst. Und eigentlich,
weiß ich noch nicht, aber ja.
Und eigentlich wollte ich habe jetzt Urlaub gerade tatsächlich sogar, was ich mal wieder mit Kranksein verschwendet habe, so eine Scheiße. Und eigentlich war mein Plan gewesen, dass ich in meinem einwöchigen Urlaub super viel erledige, hier im Haus super viel schaffe und das Spiel, also Veilguard endlich beende. Und jetzt ist Samstag und ich habe noch 2 Tage und morgen Abend kommt mein Vater zu Besuch. Ja, toll. Also es wird nichts. Und wir müssen jetzt auch wieder mit dem Hund spazieren gehen und dann noch in die Hundeschule und dann vielleicht noch einen Podcast aufnehmen. Aha.
Tja, so ist das eben.
Das ist alles furchtbar. Ja, so ist das Leben, wenn man einfach
aber letztendlich hättest du das einfach trotzdem spielen können. Du hast nur lieber deine Gacha-Spiele gespielt.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Ich habe sie nicht lieber gespielt.
Ja.
Ich habe aus Depressivitätsgründen und Kontrollverlustgründen gar nicht anfangen können. Das kommt ja alles noch dazu.
Ja, gut, aber trotzdem. Also.
Es ist nicht so, als wenn ich... Glaub mir, wenn ich das Spiel einfach spielen könnte, wenn es so einfach wäre, würde ich es tun.
Ja, aber dann so bricht halt ist es endlich nicht. Einfach ab.
So einfach ist es nicht.
Naja, jetzt spielen wir erstmal Earth Defense Force. Na dann, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei wart. Hab mich sehr gefreut. Und wie gesagt, ne, schauen wir mal. Ich hoffe, dass wir den Upload-Schedule so aufrechterhalten können.
Gucken wir mal.
Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis
Tschüss.
Dann. Ciao.
Ups. Ha ha.